Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen vergessen, wie das funktioniert mit diesem Podcast.
Das Sprechen verlernt. Ja, es ist lange her. Am letzten Mal haben wir hier gesessen und haben Lebkuchenhäuschen gemacht. Hast du dein Lebkuchenhäuschen gegessen?
Ich habe mein Lebkuchenhäuschen an Leute gegeben, die große Podcast-Fans sind. Und ich habe noch nicht nachgefragt, ob die es gegessen haben.
Okay. Ich habe irgendwann mal angefangen, also ein bisschen leicht, also es stand lange Zeit rum, war auch so schön und dann habe ich irgendwann mal rumgeknibbelt und dann war es halt steinhart und es ist halt auch so ein Lebkuchen, der nicht schmeckt.
Hast du es in die Asservatenkammer irgendwie eingepflegt oder hast du die…
Wenn du so die Biotonne nennst.
No. Oh Gott, okay. Ja. Na gut, fair.
Aber wir haben es ja auf Video festgehalten.
Genau,
deswegen,
es ist für die Ewigkeit.
Ist es archiviert.
Im Internet auch.
Im Internet.
Da ist es auch.
Ja, wir machen Staffel 3. Wir sind wieder mittendrin. Es wurde, glaube ich, lange drauf hingefiebert.
Ja, uns haben Leute geschrieben. Das hat mich echt gefreut,
Ich weiß von einer Person, dass sie wahrscheinlich uns wieder mit 3 Fragezeichen überbrückt hat. Aber jetzt geht's wieder ab. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt alle 2 Wochen sind wir wieder mit interessanten Leuten, spannenden Leuten. Und ich glaube, so ein Theme, was sich jetzt durch diese Staffel ziehen wird, ist, dass wir die Leute haben, bei denen alle sagen, warum waren die eigentlich noch nicht da?
Ja, das stimmt.
Freue ich mich tatsächlich am meisten drauf. Und heute geht es direkt los, aber vorher machen wir noch ganz traditionell unseren Tagesspruch.
Genau, den habe ich dabei. Und es ist ein Zitat, es ist ein englisches Zitat. Es lautet: I believe that people should take pride in what they do, even if it is scorned or misunderstood by the public at large. Ich schaue kurz in die Runde, weiß jemand, von wem das ist? Okay, es ist von Tony Hawk und damit steigen wir ein in unsere erste Staffelfolge. Ja, ganz herzlich willkommen, Paula und Benny.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Nicht Tony Hawk.
Nee, den habe ich angerufen, aber der konnte nicht. Es hat sich nicht ergeben. Aber das Thema deutet schon, oder das Zitat hat natürlich damit was zu tun, warum ihr beiden hier seid. Erzählt mal ein bisschen. Ihr seid natürlich in erster Linie hier, weil ihr die Gesichter oder zwei der Gesichter der großen Rollwerk-Familie seid. Ja, und mehr könnt eigentlich ihr erzählen. Vielleicht ganz kurz zu euren Personen. Paula und Benny Becker. Benny, du bist seit 2006 Skater, habe ich, glaube ich, so hoffentlich richtig recherchiert.
Seitdem ich 12 bin, also.
Passt das? Wann bist du geboren?
2004 sogar dann.
Ach krass, okay, cool. Dann habe ich das schlecht recherchiert. Gut. Und du leitest das Rollwerk gemeinsam mit Paula quasi. Du hast auf jeden Fall auch eine prägende Rolle dort.
Ich leite es definitiv nicht. Ich habe eine Minijob-Rolle dort.
Ja. Paula ist die Shadow-Leiterin.
Genau, ich wollte gerade sagen, du bist schon, also ich glaube, viele Leute wissen, dass du da tätig bist und dass du da einfach viel Zeit auch rein investierst. Skatest du eigentlich auch?
Ben, kann man das Skaten nennen?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich mache gefühlt alles an Bordsportart, was es gibt. Aber Skaten habe ich mich nie getraut, so richtig auszuüben.
Oh doch, letzten Herbst.
Weil man hart fällt. Dürfte ich erst im Oktober wieder erfahren.
Das heißt, du machst Snowboard und du Wakeboardest, ne? War das irgendwie nicht
Wakeboard,
auch?
Snowboard.
Surfen.
Surfen.
Und
Longboarden gerne, aber so.
Aber beim Longboarden fällt man schon auch hart, oder?
Ja, aber auch da trage ich in der Regel Helmschoner und alles, was man nicht gerne sieht.
Darüber können wir auf jeden Fall noch sprechen, warum man das nicht gerne sieht, aber das vielleicht schon mal so zur Einordnung. Erzähl mal, Ben, vielleicht du, wie es überhaupt, also Rollwerk kennen mittlerweile wahrscheinlich sehr viele Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, ist ein krasser Ort, darüber sprechen wir auch noch im Detail, aber es ging ja eigentlich viel früher los, dass du aus deinem Hobby irgendwie was Größeres gemacht hast. Wie ist das Rollwerk überhaupt entstanden? Da gab es ja am Anfang mal einen Verein, den gibt es immer noch. Da war das Rollwerk aber noch gar kein Thema, oder?
Ja, das. Also die ganze Skate-Nummer ist tatsächlich so ein bisschen aus einer Einsamkeit entstanden, tatsächlich. Also wir hatten in Rüsselsheim zwar den Skatepark, aber da war mal eine Zeit lang richtig viel los. Also da ging es auch echt gut ab. Und irgendwann mal wurde es dann, hat das irgendwie so abgeflaut und wir hatten dann an irgendeinem Punkt, war ich dann tatsächlich da als alleine und habe ich dann gemerkt, okay, damit ja, der Sport nicht irgendwie ganz ausstirbt, müssen wir noch ein bisschen was machen, was für die Jugend machen. Und dann habe ich da offene Türen eingerannt und ja, viele Jahre später mit richtig viel Arbeitswut und ein bisschen Größenwahn hatte ich dann mal vorgeschlagen, wir könnten ja irgendwann mal eine Skatehalle aufmachen, um unsere Kurse, die wir von der Skateschule ausgegeben hatten, einfach weiterzuführen im Winter, weil die Kids uns meistens einfach, die haben dann im Winter andere Beschäftigungen gesucht und haben dann was anderes gefunden und da haben wir gesagt, okay, vielleicht wäre das was Cooles und das damals klang das auch wirklich als absoluter Wahnsinn und Irrsinn, dass das überhaupt nicht machbar ist bei uns und ja, ich bin immer noch erstaunt, wie das dann doch wirklich passieren kann und sich so prächtig entwickeln kann, ja.
Gab es den Skatepark, das ist, du meinst den unten an der Opelbrücke, oder?
Richtig, genau.
Gab es den schon vor eurem Verein, vor B-Skateboarding, oder hattet ihr den mitinitiiert? Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Das war tatsächlich eine ältere Skate-Generation bei uns hier in Rüsselsheim, zu der ich auch noch gehört habe, gerade so in den letzten Zügen. Ich war dann so sozusagen der letzte Überlebende, wenn es darum ging. Und der da regelmäßig hingegangen ist, zusammen mit ein, zwei Kumpels, mit Kai Schäfer und Kevin Susenburger. Und wir hatten dann irgendwann mal, ach ja, wir hatten dann satt, irgendwie alleine da zu sein, deswegen haben wir dann den Verein gegründet oder beziehungsweise erstmal die Interessengemeinschaft hatten dann mit der Andrea Kelm von der Auszeit, die hat uns dann richtig unterstützt, damit wir da mal einen Kurs geben und die Jugendförderung auch. Und ja, letzten Endes hat sich dann nach und nach weiterentwickelt, bis wir dann gesagt haben, okay, da ist genug Interesse da, dass wir einen Verein gründen können.
Das heißt, ihr habt das im Ehrenamt gemacht, daraus schließe ich, oder ich weiß auch, das war noch nicht dein gesamtes Leben. Also Skaten hat ja schon immer einen großen Teil deines Lebens irgendwie eingenommen. Was bist du sonst so? Also was hast du so gelernt?
Du musst andersrum fragen, was hast du nicht gelernt?
Okay. Du hast irgendeinen Holzhintergrund, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Genau, also... Ja, ist schon ein Holzhintergrund. Ich sage aber mal nur das erste halbe Jahr. Also ich habe Modellbaumechaniker gelernt bei Opel. Wollte unbedingt Schreiner werden. Da hat mich damals mein Onkel darauf gebracht, geh doch zu den Holzwürmern, zu Opel. Da, die machen auch irgendwas mit Holz. Die haben eigentlich auch einen guten Ruf. Naja, Familie natürlich auch gesagt, ach, Opel ist auch nicht so schlecht. Ne? Können wir mal, kannst du hingehen, eine Ausbildung machen. Ja, und... da habe ich dann wirklich einer der schönsten Ausbildungsberufe gelernt, muss ich echt sagen, weil er einfach so super facettenreich ist. Aber ja, im Prinzip haben wir alles gelernt, aber nichts so richtig. Aber es ist halt prima, um drauf aufzubauen. Und haben dann, ich habe dann noch in der Fachabteilung bei Opel dann gearbeitet, eine Zeit lang da im Design. Habe da viele, viele Kollegen kennengelernt oder auch mich super cool weiterentwickeln können, einfach. Also wurde auch richtig gepusht. Habe dann parallel angefangen, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt verdienst du Geld nach der Ausbildung. Was machst du denn jetzt? Ist auch irgendwie zu schade, einfach so weiterzumachen. Mal gucken, was hier die Freunde rechts und links irgendwie machen. Und die haben dann mit dem Maschinenbautechniker angefangen auf der Technikerschule hier, auf der Werner-Heisenberg-Schule in der Abendschule. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich darauf einlasse. Es waren dann vier harte Jahre, ohne Privatleben eigentlich. Aber tatsächlich habe ich parallel auch die Skateschule so langsam aufgebaut mit ganz vielen Freunden, die damit dabei waren. Und ja, bis hin dazu, dass ich dann tatsächlich nochmal ein Designstudium gemacht habe. Ja.
Hey, also den Mittelschritt wusste ich tatsächlich noch nicht. Das ist ja krass. Okay, du hast auf jeden Fall recht gehabt, Paula. Und
hat er noch nicht aufgehört.
Crazy, wie alt bist du nochmal?
Ich werde jetzt 33. Also.
Alter, mehr erreicht im Leben bisher als, weiß ich auch nicht.
Sagt die Frau Doktor.
Okay. Ja gut, ich bin auch ein bisschen älter noch. Aber das ist ja, du hast ja quasi...
Ein bisschen älter.
Das ist ja schon ordentlich. Ich habe tatsächlich auch so eine meiner ersten Erinnerungen an dich sind immer so, dass du irgendwie in irgendeinem Sägestaub irgendwie standest, so gefühlt. Also ihr habt auch viel selbst gebaut, auch dann fürs Rollwerk natürlich, aber auch vorher schon irgendwie so Elemente und Kram geschraubt. Das ist schon das, was du auch machst, so selbst anpacken einfach. Und das sehe ich bei dir auch, Paula. Dich habe ich auch öfter mit so schwerem Gerät in der Hand gesehen schon.
Ja.
Du bist aber nicht so ein, du hast keinen Maschinenbau, Mechanik.
Nee, ich bin den klassischen Abi-Weg gegangen.
Hintergrund. Was hast du gemacht? Wo kommst du her?
Abitur, schließlich, auf der MPS, Gymnasium. Und hab dann, also relativ spät auch, mit 20, glaube ich, war ich erst fertig. Und dann wollte ich aber nicht direkt studieren oder direkt Ausbildung machen oder so. Und bin den klassischen Weg reisen gegangen, halbes Jahr. Und habe Vorpraktika gemacht in Bremen und mich in verschiedenen Städten beworben für mein Studium und habe mich letztendlich für Berlin entschieden, wo ich dann ein halbes Jahr später war. Vorab habe ich in den Bergen gearbeitet und im Surfcamp und sowas und habe dann mein Studium in Berlin begonnen. 3 Jahre, 4 Jahre.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Echt?
Dass du in Berlin studiert hast, wie krass. Ja,
also ich wollte auch irgendwie studieren hier tatsächlich. Ja, okay. Und dann kam irgendwie Berlin für mich in Frage, damals sehr klassisch. So.
Also, warum bist du nicht da geblieben?
Wegen der Liebe.
Aus, ja. Ein bisschen sitzen gelassen dort, ja. Aber auch weil, also wenn man aus einer kleinen Stadt kommt, wie Rüsselsheim oder noch kleiner, ist halt Berlin überwältigend. Und es ist geil für eine Zeit. Aber ich sage immer, entweder bleibt man hängen, schmiert ab oder schafft es da irgendwie wirklich Fuß zu fassen. Und ich bin zum Glück nicht abgeschmiert, weil ich gefühlt nur studiert habe, nur gearbeitet und studiert habe. Und in den Semesterferien dann auch immer unterwegs war in den Bergen oder in einem Surfcamp gearbeitet oder so. Ja, aber mir wurde dann nach 3, 4 Jahren bewusst, das ist mir einfach viel zu groß, diese Stadt. Es ist schon geil, du kannst dich komplett verwirklichen, wenn du das möchtest, in jeglicher Hinsicht. Aber mir war es einfach zu anstrengend. Jedes Mal, wenn man nur ein Bier trinken wollte, ja, fährst du eine halbe Stunde Minimum oder du? Oder welches Viertel? Welche Bar?
Uff, anstrengend. Also, da ist man ja froh, dass man hier einfach nur eine Option hat, oder?
Zwei. Mittlerweile ist es schon schöner, wenn es dann doch irgendwie überschaubar ist. Es ist natürlich total schön. Man ist sehr, sehr anonym in der Stadt. Aber ja, ich bin da anderes gewöhnt und bin dann doch ein Familienmensch irgendwie und freue mich durchaus mal, Leute auf der Straße auch zu treffen, die ich kenne.
Das passiert.
Und in Berlin
ja schon
wusste ich einfach, ich verlasse meine Wohnung und mich kennt definitiv keiner.
Das kann auch von Vorteil sein.
Da gibt es tausende Leute, die man kennenlernen will.
Wobei, dann habe ich
gelernt, ob man will oder nicht.
Genau. Dann habe ich aber tatsächlich meine Frauenärztin mal aus Rüsselsheim in Berlin getroffen.
Echt?
In der U-Bahn, ja.
Witzig. Oh Mann, okay. Das heißt, du warst dann, bist dann auch direkt wieder auf direkten Wege wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurückgekommen?
Nee, ich war dann tatsächlich wieder reisen in Asien 3 Monate, wo das dann damals mit meinem Ex so ein bisschen in die Brüche ging, beziehungsweise ja, ging in die Brüche. Und dann hat mich sowieso nichts mehr in Berlin gehalten, weil Studium war fertig, Bachelor. Ja, zusammen wollte ich nicht mehr mit dem wohnen. Und bin dann erstmal wieder zu meinen Eltern tatsächlich gezogen für ein Jahr. Habe mir hier einen Job gesucht, in Heppenheim allerdings. Um dann zu entscheiden, will ich jetzt weiter meinen Master studieren oder nicht? Und wenn ja, wo? Also erstmal wieder so ein bisschen Selbstfindungsphase. Geld verdienen und dieses Jahr Praxis brauchte ich, um meinen Master überhaupt anfangen zu können. Ja. Und ich wollte meinen Master, habe ich erwähnt, wo ich den Bachelor gemacht habe?
In welchem Fach meinst du?
Ja.
Nee, ich glaube nicht. Ich hätte jetzt auch nochmal gesagt, du bist Architektin.
Ja, und habe aber schon meinen Bachelor in Richtung Bestand gemacht, also Altbausanierung. Habe dann nie im Neubau irgendwie gearbeitet und dann auch in meinem Job immer im Bestandsbau gearbeitet und wollte den Master unbedingt auch dahingehend fortsetzen, weil ich von Neubau nicht viel halte bis heute. Und genau, dieses Bestandsbaustudium gibt es nur in Potsdam und in Wiesbaden. Hoch in den Norden wollte ich nicht nochmal und dementsprechend wurde es dann Wiesbaden. Und dann bin ich nach Mainz gezogen, wo ich bis heute noch lebe, in der WG, ja.
Okay, also Altbau, Bestandssanierung ist jetzt schon mal so ein bisschen das Stichwort. Wenn ich mich nochmal zu dir wende, wenn nach links oder auch zu euch beiden. Das Rollwerk ist ja auf eine Art irgendwo ein Altbau und ihr habt ja sehr, sehr viel daran gemacht, an dieser Halle. Wie kam das überhaupt zustande, dass ihr da reingegangen seid? Ich erinnere mich noch ganz vage an diese Crowdfunding-Aktion. Das war irgendwann mitten so in Corona. Wie kam die Idee, wie kam der Ort? Wie lief das auch vor allem ab? Ich war da gar nicht so aktiv Teil dabei, ich war überhaupt nicht aktiv Teil dabei, aber ich habe das verfolgt, weil ich das spannend fand. Mit wie vielen Leuten habt ihr das gemacht? Wie war so diese Aufbauphase? Wie macht man sowas überhaupt? So ein Projekt von so einer Größe realisieren? Konntet ihr da irgendwie ineinander greifen, auch von euren Know-hows? 1000 Fragen.
Wo fangen wir an, ja?
Ich muss immer dran denken, das Nicken und das Kopfschütteln sieht man nicht in einem Podcast.
Ja, das stimmt. Ihr könnt ruhig sowas wie oder
machen. Ja. Einfach mit dem Kopf die ganze Zeit ans Mikro dingeln, aber ja.
Ja, also ich musste tatsächlich im Rahmen vom Studium im Ökonomiekurs ein Businesskonzept schreiben. Und da hatte ich den Prof gefragt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ich komme gerade aus der Industrie und da geht es immer nur ums Geld machen und immer ein bisschen besser sein wie die anderen, damit das eigene Produkt sich besser vermarktet. Ich würde gerne was machen, wo ich eigentlich schon weiß, das geht in die Hose. Ja, ich würde das mal gern einfach durchrechnen. Und dann hat er gesagt, ja perfekt, dafür ist es doch da. Ja, und habe dann da quasi in dem Kurs dieses Business-Konzept fürs Rollwerk quasi geschrieben.
Darf ich kurz intervenieren?
Ja.
Hast du erwähnt, dass du noch ein Studium begonnen hast? Ich glaube nämlich nicht.
Das Designstudium, doch.
Ja. Doch. Du hast erwähnt, aber Design wusste ich nicht, wo ich es einordnen soll. Also das war auch noch zeitgleich.
Das war im Studium, genau. Im Designstudium, okay. Nicht im Maschinenbaustudium. Mhm. Ja.
Das ist klar. Danke nochmal.
Ich motiviere ja bei uns junge Leute auch immer wieder, lieber mal Realschule zu machen als Abitur. Dann hat man diese 3 Jahre, die im Abi, die man da doch ein bisschen rumwackelt und nicht weiß, was man mache. Und wenn man dann eine Ausbildung schon hat, dann hat man schon, da hast du schon was. Ja, du kannst dann, egal was du dann anfängst, du hast irgendwie auf was du dich zurück berufen kannst. Und
ja. Hast du ein bisschen Kohle in der Tasche.
Und was Kohle in der Tasche.
Das hast du im Masterstudium ab 30 oder so.
Da waren wir im Rind sehr beliebt, ja. genau. Und mit dem Business-Konzept bin ich dann mal so zur Jugendförderung, die uns ja da massiv wirklich unterstützt hatten in dem, was sie da gemacht hatten. Also wir haben auch richtig viel gutes Feedback bekommen, wie wir mit den Kindern einfach die an den Sport heranleiten, auch mit so einem leichten, ja, also kein pädagogischen Background, aber zumindest so ein Ansatz, dass man da versucht, die Menschen oder einen sozialen Ansatz, die Menschen miteinander zu verbinden aus verschiedenen Vierteln. Gerade das hat ja mit der Skateschule in der Flüchtlingskrise dann angefangen. Da haben wir dann immer Flüchtlinge aus dem Flüchtlingsheim direkt neben dem Skatepark mit reingenommen, damit, weil wir gesagt haben, es gibt keinen besseren Weg, um die Kids irgendwie zu integrieren. Haben dann auch irgendwie so Sachspenden gesammelt, damit die aufs Board können, dass sie sich kein Board kaufen müssen und so. Und jetzt habe ich selber einen Faden verloren. Rollwerk, sozial. Achso, die Jugendförderung, genau. Mhm. So. Die Jugendförderung hatte uns dann, den hatte ich das mal hingelegt und habe dann gesagt, hier, wenn ihr irgendwann mal was hört von irgendeiner Räumlichkeit, irgendwo, dass man mal sowas machen kann, sagt einfach mal Bescheid, packt es in die Schublade, habe das denen quasi so ein bisschen gepitcht. Das musste ich eh für die Uni machen, deswegen war das dann easy. Und dann hatte die damals Uta Dogan, die heißt jetzt mittlerweile Uta.
Aber ich kenne sie auch noch mit dem Namen tatsächlich.
Ja, unter Özgür von der Jugendförderung, denen hatte ich das gezeigt. Und die Augen sind immer größer geworden, als ich denen das gezeigt hatte. Und dann haben sie gesagt, so nix, das wird nicht in die Schublade, das geht direkt zu Marion Köhler, in die Wirtschaftsförderung. Dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie in Gang kriegen. Also da muss ich echt sagen, da hat die Stadt echt sehr beflügelt in dem Moment, weil ich hätte mir diesen ersten Schritt, glaube ich, auch gar nicht erstmal zugetraut. Ja? Also da wirklich dann mit der Motorworld oder mit irgendwem dann reden über Flächen und das da mieten und auch das klingt einfach so wahnsinnig unrealistisch.
Auch, ja. Ja.
Weil man natürlich dann von Mieten, selber muss man ja gucken, dass man seine Miete irgendwie zusammenkriegt und dann auch noch für ein anderes Objekt. Das war schon sehr wild. Und dann hatten wir dann, um das Ganze mal zu prüfen, so ein größeres Event im Karlshof gemacht. Also wir hatten dann die ersten Kontakte schon mit der Motorworld, mit der Ariane Dörrhöfer.
Wo ist der Karlshof?
Das ist quasi, wenn man ins Altwerk reingeht.
Der Adamshof.
Nee, nicht der Adamshof, sondern der große Adamshof Parkplatz. Der,
das ist der Karlshof.
Da, wo das Kino war.
Da, wo das Kino war, genau.
Da, wo das Kraftwerk stand.
Ah, ja, das okay. ist der Karlshof. Das höre ich zum allerersten Mal in meinem Leben.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das der offizielle Begriff
jetzt
ist.
Schon.
Ja, jetzt schon. Ja, okay. Da hatten wir eine große Veranstaltung gemacht, so ein Eintagesfestival. Da hatte ich auch das erste Mal so ein Kreativ-Kunstprojekt mit dem Yannick Pfeiffer gemacht. Da hatten wir so überdimensionale Riesenbücher gebaut und das Projekt oder das Kunstprojekt hatte den Titel Lass die alten Schinken sein, um so ein bisschen aufs Leben die Leute wieder zu schubsen und aufs Leben genießen irgendwie. Und was ich ja immer schon so auf die Fahne schreibe, was so beim Skaten angeht, dass das halt nicht nur ein Sport ist, sondern, ja, wie man so sagt, das ist ein Lifestyle, ja. Also es ist tatsächlich ein Lifestyle, wenn man sich da einmal zu entscheidet, quasi da reinzugehen, da kommt man auch gar nicht mehr raus. Also die Paula ist auf jeden Fall Vollblut Skateboarder, Skaterin oder Skateboarderin, würde ich auf jeden Fall so bezeichnen, ohne dass sie viel auf dem Board steht, weil im Prinzip zählt bei uns in der Szene auch wirklich die Passion, also wie man wie man das Ganze drumherum auch annimmt und wahrnimmt und weitergibt. Und auf diesem Event haben wir dann quasi einmal abgefragt, die Bevölkerung, also die BürgerInnen in Rüsselsheim, was haltet ihr davon? Findet ihr das cool oder ist das total unrealistisch? Und da hatten wir dann super viele Unterschriften dann schon dort gesammelt und dann im Nachgang hatten auf der Veranstaltung dann eine riesen Galeriewand gebaut, haben da Kunst ausgestellt zum Thema Skateboarden. Da hat zum Beispiel unser Rollrausch-Moderator, der Ducky, Lars Lorenz, der hatte dann irgendwie eine Fotoausstellung da gemacht, wo ich gedacht habe, so, ich wusste gar nicht, dass du fotografierst, ja, und hat richtig schöne Architekturfotografien gemacht. Und da kamen halt so viele ungeahnte Sachen irgendwie zusammen. Wir hatten so einen Flohmarkt, eine Modeausstellung, wir hatten, Paula stand dann mit dem Kaffee dann da. Mit der Anni, genau. Und so einen kleinen Contest dann um diese Bücher dann quasi rumgemacht, die man halt grinden konnte. Man konnte draufspringen und gibt es auch noch ein cooles Video auf der Instagram-Seite.
Wo war ich da? Wann war das?
2021.
Das war genau der Zeitpunkt der Ahrtal-Katastrophe.
Genau, das war genau an dem Wochenende. Ja, wir waren an dem Wochenende so in dieser Veranstaltung verkopft, dass ich erst sonntags dann da mal mitgekriegt habe, dass da diese Katastrophe passiert ist. Und diese Unterschriftenliste, die ging dann, wollten wir dann dem Krisa zeigen damals. Und der hatte dann schon Wind bekommen von dem Konzept auch und von den Gesprächen bei der Motorworld. Und hat der dann direkt gesagt, ihr braucht mir gar nichts von dieser Liste zu erzählen. Ich weiß, dass wir sowas brauchen und ich will, dass wir das machen hier. Und der hatte dann uns da quasi dann Unterstützung zumindest schon mal zugesprochen, was uns dann Mut gemacht hatte, dann bei der Motorworld auch dann quasi das Konzept mal zu pitchen. Ne? Kam Paula immer mehr mit ihrer Architektenrolle und mit den Einflüssen aus Berlin eigentlich auch so ein bisschen mit rein.
Inwiefern warst du da beteiligt? Also beratend oder? Also
ich kann es selber nicht dort vor Ort erinnern. Wusste aber selber gar nicht in dem Moment, was wir hier eigentlich machen. Also, wie das alles führt. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, gab es davor oder danach die Gespräche?
Ich glaube, die waren davor, weil wir hatten die Grafiken, die du gemacht hast, die Perspektiven, die du gezeichnet hattest, die hatten wir schon auf Skatekultur auf der Veranstaltung.
Ah ja, stimmt. Da war auch schon klar, in welcher Räumlichkeit ihr quasi unterkommt. Auch
nicht. Da war noch zur Diskussion, ob wir nicht vielleicht da hinten in der Nähe, wo stimmt. der Sam auch sein Atelier hatte, ob wir da, oder beziehungsweise wo Yannick Pfeiffer auch das Atelier zwischenzeitlich hatte, die Halle wollten wir nämlich auch, die haben wir dann irgendwann mal die Influencer-Halle genannt, weil die, als wir sie haben wollten, dann war dann irgendein Influencer da drin, da haben wir gesagt, oh Mann, das ist ein Kack. Und dann sind wir dann auf die A1 dann irgendwann mal ausgewichen.
Und das ist ja eine ideale Lage. Das ist ja irre.
Das ist echt Premium.
Ja. Erzähl nochmal von dem, Paula hatte dann quasi die Perspektiven gezeichnet und quasi auch die ganze Emotionalität eigentlich da, also abgesehen von dem Skate-Thema, was da halt auch irgendwie stattfinden kann. Vielleicht können wir nochmal erzählen, was, auf was es eigentlich basiert, ne? Dieses ganze Konzept.
Hey, ich stehe gerade voll auf dem Schlag, weißt du, ich bin alles ineinander
Warum bin ich hier?
Also Paula hatte irgendwann mal, als wir die Skatekurse am Skatepark gemacht hatten, hattest du sie auch ja interviewt gehabt.
Genau, so. Das war eigentlich mein Turn, so weil ich noch, also natürlich darauf kommen wollte, dass das Café Horst, euer kleines Horst-Bus-Café in eurem Camper 2019 ja schon entstanden ist. Mhm. Da war das Rollwerk noch in weiter Ferne auf eine Art. Und das hat sich ja mittlerweile verstetigt auf eine Art. Indoor im Rollwerk selbst ist es ja das Café Horst. Es gibt es zwar auch noch mobil ab und an, aber das ist so ein. Kommt die Idee von dir, dass es auch so ein Kaffeespot ist, letzten Endes, das Rollwerk?
Definitiv, ja. Also ich habe ja am Anfang gesagt, als wir uns kennengelernt haben, wie er da immer am Skatepark abhing und Kurse auch gegeben hat und so. Ich so, ja, was machen denn die Muddis? Oder die Papas, die Kinder bringen. Sitzen die dann blöd daneben rum oder liefern die Kinder nur ab und holen sie dann 2 Stunden später wieder? Wäre doch schön, wenn man denen irgendwie auch etwas bereichernd stellen könnte. Und wie ich dann diesen Bus und Kaffeemaschine...
Das war in unserer
nicht mehr.
Anfangs verliebten Zeit...
Ich wollte, glaube ich, was tun und da ich jetzt nicht unbedingt Kurse geben kann, habe ich mich nebendran gestellt und Kaffee gekocht. So.
Genau, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, als das eröffnet hat. Das Wetter war super schlecht.
Ja,
Es hat geschüttet. Das war richtig krass. Ja. Und das machst du auch heute noch. Du verantwortest auch heute noch die Kaffeeversorgung auf eine Art. Also du bist ein bisschen
Head of... Also ich bin jetzt im Rollwerk zuständig für...
Head of Gastro quasi.
Genau,
ne?
Ja. Personal und Tresen, Einkauf. Und ja, da habe ich auch mich als am ehesten gesehen anfangs, weil das ist, was ich recht gut kann. Oder,
das kann ich bestätigen.
Also, geht ja einfach darum, dass es nicht nur eine reine Sportstätte ist, sondern die Leute da auch zum Verweilen eingeladen werden. Und Kaffee und Waffeln geht immer und zieht die Leute an.
Ich hatte das damals schon so aufgefasst, dass du hast damals gesagt, ich habe Bock drauf, dass die Leute zusammenkommen. Also dass dieses Menschen zusammenbringen, dass das schon auch was ist, was euch verbindet.
Mhm. Naja, das Ding ist, egal in welches Café du gehst dahin, nimmst dir die Zeit und trinkst deinen Kaffee und solltest nicht unter Stress stehen. Ich komme gewissermaßen auch aus der Gastro, weil ich in Berlin immer nur in Gastronomien gearbeitet habe, neben dem Studium. Und auch im Master habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Hab dann aber gemerkt, in 2 Büros gearbeitet und den Master gemacht, okay, irgendwas fehlt. Und das war die Gastro, die gefehlt hat. Also habe ich noch in einem Café in Mainz angefangen.
Ach so.
Und dann hatten wir uns kennengelernt irgendwie. Und dann habe ich das noch so als Hobby halt nebenbei gemacht. Und ich weiß noch, es gab anfangs tatsächlich einen Streit, kurz bevor wir das Rollwerk eröffnet hatten, weil ich darauf bestanden habe, dass es natürlich der Tresen heißt Horst. Das war für mich klar.
Das war für dich ein Problem, oder?
Das war für ein Riesenproblem. Wir können das ganze Ding nicht Rollwerk nennen und dann innen drin noch so einen Horst stehen haben.
Bist du da, denkst du da anders mittlerweile drüber?
Ja,
oder?
Auf jeden Fall. Ja.
Also hoffentlich.
Ich bin froh, dass sich da Paula auch durchgesetzt hat und dann gesagt hat, nee, das war schon ein wichtiger Moment gewesen. Und hat mir auch so ein bisschen auch Last abgenommen in dem Moment, weil ich war bis dahin oft so ein bisschen ein Einzelkämpfer, muss man echt sagen. Also der immer versucht hat, das voranzutreiben und hat dann auch erkannt, wie gut es tun kann, wenn jemand auch mal Entscheidungen trifft und auch da einfach mitdenkt. Ja. Mhm. Und also das war für mich so eine richtige Wegscheidung im Leben, ja, in dem Moment.
Ja, und die Grundidee war ja eigentlich, dass es so ein bisschen Selbstbedienung wird. Also ich wollte niemals mein eigenes Café eröffnen oder so. Es sollte immer ein Hobby bleiben und immer eher Spaß aus der Freude irgendwie sein. Und da wir aber gesagt haben, naja, es ist ja eine Skatehalle, also irgendwer muss ja die Leute annehmen und die abstempeln und abkassieren für den Eintritt für die Skatehalle. Also kann derjenige auch gerade mal einen Kaffee ziehen, so ungefähr. Und dann hatten wir aber...
Also wir haben zu dem Zeitpunkt noch drüber geredet, dass wir dann eine Bierzeltgarnitur mit einer offenen Ladenkasse hatten. So weit hat der aus der Skate-Szene die Vorstellung gereicht. Ich weiß nicht, genau, und... Paula hat uns dann zu einem Ort gemacht, eigentlich. Also so richtig.
Da muss man auch sagen, die Corona-Zeit kam uns einfach absolut zugute. Also ja. Es war ja schon gegen Ende, das wusste man natürlich nicht, dass es damals das Ende dieser Zeit war. Aber ich glaube, uns ist allen so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen, 3 Jahre lang, und keiner konnte sich so richtig verwirklichen. Und dann hat man gemerkt, als wir das aufgezogen haben, so im Winter, Dezember, Januar, die Leute hatten Bock, irgendwie mal wieder rauszukommen unter Menschen und auch mal wieder was zu machen, gemeinsam zu machen. Und wir waren ja wirklich teilweise 20, 30 Leute da, ganz unterschiedliche Menschen, die da zusammengekommen sind.
Aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet, teilweise Leute, die wir gar nicht gekannt hatten.
Ja, also und teilweise auch Leute, die man heute gar nicht mehr sieht oder so. Also,
ja,
also wie haben die davon gehört? Also über das Crowdfunding? Über das
Crowdfunding tatsächlich, okay. Ja. Also das hatte, das haben wir uns so ein bisschen abgeguckt beim Rind. Also ich meine, ich bin ja auch selber ein Rindkind, ja, habe da eine Dekade gearbeitet, kannte auch Paula witzigerweise einfach nur vom Rind, irgendwie vom da, ich hinterm Dresen, sie vorm Dresen und immer schön am Tanzen. Da hatten wir natürlich eine schöne Blaupause, was so einfach dieses kulturelle Zusammenkommen auch angeht. Und ja, die Leute, die, ich weiß auch nicht, wie die dann darauf kamen, so, oh ja, wir melden uns mal, ich habe gerade irgendwie eine Trennung oder habe gerade nichts zu tun, bin gerade in Kurzarbeit und ja, letzten Endes, wir haben auch in so einer rasanten Zeit das aufgebaut. Also ich weiß noch, wir haben den Schlüssel, haben wir kurz vor Silvester 2021 bekommen. Und im Februar, 12. Februar 2022, also nicht mal 1,5 Monate später, haben wir den ersten Tag gehabt.
Das heißt, ihr geht jetzt ins vierte Jahr.
Ja.
Ja. Und das ist ja auch irgendwie ein krasses Auf und Ab gewesen. Nicht, weil der Erfolg irgendwie ausgeblieben ist, überhaupt nicht, im Gegenteil, sondern weil bei euch so ein bisschen Struggle war mit, wo kann das Rollwerk dort bleiben? Also um das nochmal einzuordnen, das Altwerk ist ein extrem baufälliges Gebäude, ein altes Gebäude, ein geschichtsträchtiges Gebäude, ein sanierungsbedürftiges Gebäude.
Gleichzeitig und aber denkmalgeschütztes.
Genau, es ist sehr komplex da drin und ein Riesenschatz und auch räumlich ein totaler Schatz. Und ihr geht jetzt ins vierte Jahr und habt auch, glaube ich, diesen Ort geschaffen und also aus meiner Sicht, Christian kann mir da möglicherweise zustimmen, also das ist die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre auf eine Art in dieser Stadt.
Ich bin erstmal wahnsinnig froh, dass vorne im Café keine Bierzeltgarnituren stehen, sondern dann doch ein bisschen Herzblut auch reingeflossen ist, weil ich glaube, viele Leute gehen da auch einfach hin, weil sie nicht skaten wollen, sondern einfach wegen dem Flair. Ihr hattet, glaube ich, mal am Bahnhof so eine große Werbung geschalten, wo dann auch irgendwie das, der Begriff Wohnzimmer gefallen ist. Und das ist es auf jeden Fall geworden. Und ja, es ist eine Erfolgsgeschichte. Also jetzt hat man nochmal sehr deutlich von Gründungsbegriff, es ist quasi so halbwegs ein Studieprojekt mit kann ja in die Hose gehen oder soll in die Hose gehen. Also umso besser. Und es ist tatsächlich sowas, also man hat deutlich festgestellt aus einer gesamten Stadtgesellschaft, das ist was gesucht wird, weil wir hatten es jetzt eben bei dem Thema Berlin, wo geht man hin, in welche Kneipe, da ist die Auswahl hier natürlich ein bisschen geringer. Und da tatsächlich so einen Treffpunkt zu schaffen, das.
Ja, ihr heißt ja mittlerweile soziokulturelles Zentrum.
Genau. Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich gerne noch irgendwie, also wo wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, weil Skatekultur ist da, ihr macht aber auch noch andere Kultur. Also die da rein mittlerweile mit reinfließt.
Eure Bandbreite ist ziemlich groß. Ja. Was bietet ihr alles an als Skatekultur? Ihr heißt ja erst seit ganz kurzer Zeit Skatekultur? Seit 2 Wochen oder so?
Nee.
Kann es sein?
Nee. Schon über ein Jahr jetzt, aber ja, vorher hieß ja B-Skateboarding.
Genau, die Kommunikation nach außen war jetzt präsenter, fand ich jetzt in den letzten
Jahren. Ich habe mir damals gedacht, so, ja, wenn ich das alles so aufziehe und mich da so reinknie, dann soll auch mein B drin sein. Ja? Und dann haben wir als.
Das ja,
ernsthaft?
Ja. Oh nö.
Da war ich damals schon. Und das war mir dann auch so unangenehm schon.
Ja, zu Recht.
Ich schätze dich ja gar nicht ein. Ja. Also ich find, Stolz ist an sich schon was eine gute Eigenschaft auch. Ja. Aber das finde ich witzig.
Ja, mir wurde das dann irgendwann mal so unangenehm, weil da so viele Leute dann kamen und gesagt haben, boah, wir würden das gerne unterstützen, wie können wir das dann machen? Und dann haben wir erst den Verein gegründet und haben dann gesagt, ey, kommt doch in den Verein als Fördermitglieder. Also wir haben den Verein nicht irgendwie wegen Vereinsleben so gegründet. Damals waren dann so meine engsten Freunde, die dann einfach gesagt haben, oh, der Benni macht was? Geil, ich bin dabei. Ja, und die dann mit unterstützt hatten. Also wir waren damals 13 Leute, auch unterschiedliche Leute, auch richtig abgefahrene Charaktere. Keine Ahnung, der Dennis Weiß, die Ines Langer, der Ducky, also aus verschiedenen Bereichen einfach Leute, die auch viel Know-how einfach zusammengebracht haben, damals schon, und die waren dann tatsächlich dann auch einfach am Ende auch beim Rollwerk auch voll dabei. Also die haben das dann mit möglich gemacht überhaupt, dass das dann wachsen konnte. Und dieser Verein ist dann, war dann die ganze Zeit als Sportverein auch gelistet, aber ach ja, Annette Tettenborn, die wusste uns auch nie so richtig einzuordnen, weil, ach ja, beim Sportbund waren wir dann auch, da sind wir irgendwie rausgefallen, weil wir eigentlich keine Jugendlichen bei uns im Verein haben, aber eigentlich nur Programm für Jugendliche gemacht haben, und ja, die sind ja nicht im Verein. Und ich sage, ja, wir wollen halt, dass die Hürde nicht da ist. Wir wollen es so niederschwellig wie möglich machen. Wir wollen es Menschen ermöglichen, dass sie das mal ausprobieren und selber Mut fassen. Also für mich war das, war der Sport einfach ein Riesending gewesen, weil ich mich selber einfach besser verstanden habe, ein Ventil hatte irgendwie von der Schule oder von anderen Problemen. Und so geht das ganz, ganz vielen in der Szene, dass sie mit dem Sport einfach ein Medium haben, wo sie abschalten können. Ja? Also da wird nicht irgendwie über Probleme gesprochen oder auch überhaupt gesprochen, muss man auch wirklich sagen. Ich habe mal eine Woche lang am Skatepark mit jemandem verbracht und hab den dann irgendwann mal nach 4, 5 Tagen oder so, hab den mal was gefragt, und dann konnte der kein Englisch. Also der konnte kein Deutsch, der konnte auch kein Englisch, der konnte nur Griechisch. Da haben wir uns irgendwie über Hand und Fuß haben wir uns noch verständigt, aber irgendwie hat mir das dann so gezeigt, wie krass dieser Sport einfach ist. Also, ist natürlich ähnlich wie Fußball zum Beispiel oder andere Sportarten, wo man dann halt so ein bisschen mehr auch für sich auch was machen kann, und das war halt dann in der Corona-Zeit natürlich nochmal voll das Ding gewesen, Individualsportarten. Hat nochmal richtig einen Aufschwung gekriegt, und das hat natürlich auch noch fürs Rollwerk am Ende mitgeholfen, da voranzukommen. Und ja, diese Sportsache ist halt, oder das sollte auch Skatekultur, diese Veranstaltung dann zeigen, so wie wir jetzt auch heißen mittlerweile, er sollte auch zeigen, dass das halt auch viel Kulturelles einfach im Hintergrund ist, was man nicht sieht. Ja. Also, dass da viel Kunst dahinter ist, viel Gestaltung einfach. Modedesign, Genuss, Kaffeegenuss, ja, alles Mögliche.
Weil eure Zielgruppe ja bei weitem nicht nur Skaterinnen und Skater sind. Nee, also, ja. Ich zum Beispiel. Oder du. Oder du skatest du?
Nee. Also ich fand es schön, dass jetzt am Anfang Tony Hawk war, weil das war so der einzige Kontakt zu Skateboarding überhaupt, dass man auf dem Gamecube irgendwie Tony Hawk Underground gespielt hat. Meine Schwester war immer bei den Skatern.
Genau.
Die ist selber nicht,
aber die saß dann immer. Das waren halt immer die coolen Kids. Also ich hatte einen großen Respekt vor, muss ich sagen.
Die sich dann immer auf dem Löwenplatz getroffen haben, weil da gab es dann, glaube ich, noch nicht den Skatepark. Das kam dann erst hinterher noch.
Da hat der Lars Lorenz, der Ducky, öfter mal so, dann habe ich gesehen, hat der Kurse gegeben, zum Beispiel. Oder hat auch irgendwie irgendwas mitgeleitet. Das war so meine erste Berührung so damit.
Ja.
Aber ich finde das bemerkenswert, dass an diesem Ort ja Leute zusammenkommen, die wirklich, ja, die auch einfach nur irgendwie entweder Kultur genießen wollen oder Kultur machen wollen. Ihr habt ja euer Portfolio total erweitert. Ihr macht Werwolfabende und macht Drag-Slams und keine Ahnung, Speed-Dating. Ihr probiert viel aus, habe ich das Gefühl. Und ihr seid auch mittlerweile, glaube ich, eine ziemlich große Crew. Also wie groß ist der Verein mittlerweile? Wie viele Leute engagieren sich da drin?
Ungefähr.
200, ja.
Aber das ist richtig krass.
Ja, das sind ja nicht unbedingt die Rollwerk, also die meisten, die im Rollwerk tätig sind, sind auch im Skatekulturverein. Aber wir haben auch ganz viele, die einfach so sich integrieren und
in der Rollwerk-Family sind. Ja. Also du hast vorhin schön gesagt, die Familie ums Rollwerk herum, also ist ähnlich wie im Rind. Da gibt es natürlich viele UnterstützerInnen und Leute, die auch aktiv einfach mit dabei sind. Aber
und viele, die einfach mit einer Idee kommen und das Rollwerk einfach als Ort nutzen, um sie auszuprobieren, um sich selbst zu verwirklichen.
Ja. Ich hatte mal für die Politik tatsächlich, damit die das besser begreifen, ein Beispiel versucht anschaulich irgendwie darzustellen. Da hatte ich so einen Sandhaufen einfach hingestellt, also einen Sandhaufen der Möglichkeiten. Und das Rollwerk ist quasi der Rahmen drumherum, der diesen Sandhaufen davor schützt, dass er nicht auseinandergeht. Und wenn man dann noch das ein bisschen fördert, hat man da ein paar Förmchen drin. Und wenn dann die Kinder zum Spielen kommen, können sie da richtig coole Sandbogen bauen und sich selber halt überzeugen, dass sie viel mehr können, als sie von sich selber denken. Und es soll so ein bisschen auch der Ort sein, wo die Leute sich selber entdecken und auch Möglichkeiten ausprobieren oder ja, sich selber weiterentwickeln. Also wir sagen mittlerweile auch wirklich, das ist auch tatsächlich so ein richtiges Sprungbrett geworden. Wir haben regelmäßig bei uns im Team Leute, die sich dann irgendwie weiterentwickeln, die ein Studium starten, in der Ausbildung, in einen Beruf und wir genießen da tatsächlich auch mittlerweile echt einen guten Ruf, einfach, dass die Leute, die von uns kommen, dass sie was können. Ja, und da sind wir richtig und stolz drauf.
Ja. Man muss tatsächlich auch sagen, wir haben das ja sehr blauäugig gegründet damals. Wir haben auch gesagt, ach egal, selbst wenn es nur für ein Jahr ist, ne, so ein paar Curbs reinstellen, Hauptsache die Halle ist trocken und die Skater haben einen trockenen Platz zum Skaten. Aber was es dann wird und dass wir rein wirtschaftlich gesehen vor allem gewisse Veranstaltungen zum Beispiel machen mussten. Also damit fing das ja an, weil wir gesehen haben, scheiße, das Ding kostet doch ganz schön viel Miete. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, was wir Geld reinbekommen.
Und da hat keiner Geld verdient, und, also das muss man auch mal dazu sagen.
Ja, ja, nee. Also die ganzen ersten Jahre hat ja keiner irgendwie auch nur einen Pfennig gesehen.
Viele Pfennige reingesteckt auf jeden Fall.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ja, es war ein Ort zum Kaffee trinken, aber auch hauptsächlich einfach, weil wir gemeint haben, mit 3 Euro Skate-Eintritt kommen wir nicht weit. Und mit bisschen Kaffee verkaufen für auch nicht viel Geld kommen wir immer noch nicht weiter. Und also mussten wir was anderes uns noch suchen und dann kamen wir eben auf diese Veranstaltungen und irgendwelche Raves und Nächte durchmachen, wo ich anfangs überhaupt nicht der Mensch war. Aber irgendwie wurde man dann so ein bisschen in diese Rolle reingepresst und es ist ja auch saugeil, wenn du irgendwas schaffst, was voll gut ankommt, denn die Leute wollen mehr. Aber wenn du es dann selber privat einfach nicht mehr richtig managen kannst, beziehungsweise merkst, okay, irgendwie wird es gerade zu viel, aber müssen wir doch weitermachen, weil sonst
kacken wir
können
ab.
Wir uns nicht mehr über Wasser halten. Also so kam das ja, dass wir gemerkt haben, okay, zum einen brauchen wir es, wir müssen es machen und zum anderen wird es halt auch mega gut angenommen und wir kriegen immer mehr Menschen an unserer Seite, die Bock haben, Nächte durchzumachen, im Gegensatz zu mir.
Mittlerweile.
Ja.
Mittlerweile.
Das heißt, und ihr.
So ja. Wurden wir so ein Selbstverwirklichungsort erst. Aber das war uns ja nicht bewusst, dass wir das schaffen. Also, ich dachte, wir machen eine Skatehalle auf, die ist 5 Stunden am Tag geöffnet und es gibt noch lecker Kaffee dazu.
Ja. Ich finde das unter den Umständen bemerkenswert. Du hast gerade auch schon angesprochen, dass die Politik größtenteils oder ja, schon gut, vor allem auch die Stadt hinter euch steht und euch auch fördert und dieses ganze Projekt auch supportet, wenn, also auch idealistisch vor allem. Also, ich hatte das Gefühl, der Rückhalt ist ziemlich groß. Ich finde das total witzig. Ich habe vorhin schon kurz angesprochen, ich habe einen Zeitungsartikel von meinem geschätzten Kollegen Christian Preußer aus der Redaktion damals gefunden, von 2016. Und damals, da ging es irgendwie darum, wie junge Leute ihre Stadt sehen. Da warst du bist 94 gegangen? Nee, 92.
92, ja.
Da warst du 24 gerade, so um den Dreh. Und da hast du dich schon gefragt, irgendwie, wie kann sich die Stadt verändern? Du hast irgendwie darüber nachgedacht, ob man vielleicht im ehemaligen Karstadtgebäude eine Gemeinschaftswerkstatt aufmachen kann, dass Leute da vielleicht Ateliers aufbauen, Maschinenbauer dort arbeiten können, vielleicht sogar ein Jugendzentrum errichtet. Und ich finde das interessant, wie visionär das offensichtlich war. Und ja, du hast damals auch gesagt, es fehlt für mich an Aufenthaltsmöglichkeiten in der Stadt. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, wo sich junge Leute aufhalten. War damals für dich ein Ziel oder war dir bewusst, dass du genau diesen Ort schaffen willst oder wirst? Oder war das komplett?
Nee, gar nicht. Also das klang auch so absurd, aber das sollte auch so ein bisschen eine Nachricht sein. Also der Christian hatte da tatsächlich dann auch wirklich da nochmal so, ja und was fehlt dir denn hier? Und dann hat er nochmal so ein bisschen drauf gepocht und habe ich auch gesagt, ey, das ist klar, wir haben mit dem Rind haben wir ein Riesengeschenk, aber das Rind alleine ist halt eine Option auf jeden Fall zu wenig irgendwie in der Stadt, dass man irgendwie mal ausgehen kann. Oder die meisten Freunde, also unsere Jahrgänge sind ja meistens dann irgendwie nach Mainz, nach Frankfurt gegangen zum Feiern oder einfach nur zum Weggehen und zum Kaffee trinken. Und jetzt mittlerweile hat sich das ja prächtig entwickelt mittlerweile, dass du mal eine Ausgehmöglichkeit hast. Ja, das ist das, was mir selber in der Jugend gefehlt hat. Also ich bin froh, dass der Skatepark war und da merkt man auch, wie wichtig das ist als Ort einfach für so Kommunen, wie wir sie sind, dass die Leute einfach Punkt haben, wo sie sich treffen können. Ja, dass allein dieser Platz einfach schon so viel Menschen verbunden hat und verschiedene Generationen vor allem durch den Sport, wie wichtig das ist. Und ja, ich hatte dann daraufhin tatsächlich mit der Jugendförderung dann angefangen, für ein Jugendzentrum in der Innenstadt zu kämpfen, wo ja dann irgendwann mal jetzt das Justa daraus entstanden ist. Also mir ging das dann aber auch nicht schnell genug, deswegen
habe ich selber gemacht.
ja, also im Prinzip, das war damals, wurden wir da natürlich auch von der Jugendförderung da nochmal unterstützt und die hatten den Bedarf auch gesehen und denen haben dann natürlich auch Leute gefehlt, die dann gesagt haben, ja, so ist es, uns fehlt das. Ja, ich habe witzigerweise hatte ich diesen Bericht vor einem Monat oder so in der Hand und habe mir auch gedacht, das ist wie...
Crazy, fast krass, 10 Jahre her einfach,
das ist,
ne?
Ja, 10 Jahre her und es ist wie als... hätte ich mich nie geändert oder nie was anderes behauptet oder so. Deswegen hat es mich echt doppelt gefreut, dass ich da so nah dran geblieben bin. Aber was mir da noch nicht bewusst war, wie sehr ich Rüsselsheim schätze, tatsächlich. Ja, das war mir da in dem Moment noch nicht so richtig klar und wurde mir auch erst klar 2017 beim Hessentag. Der war für mich so ein Punkt, wo, das sagen ja auch viele, ne, wo viel möglich gemacht wurde und wo viele Leute einfach auf einmal Bock hatten, was zu machen und sich zu zeigen. Und die Leute, die waren stolz auf ihre Stadt und sind da rausgegangen. Wir haben eigentlich 2 Wochen einfach nur ein fettes Festival hier gehabt und das war mega geil. Und ich durfte dann damals die Bar leiten im Adamshof währenddessen vom Rind aus. Hatte davor schon beim Phonopop gearbeitet, das war ja auch im Altwerkstatt, da habe ich die jetzige Halle, die A1, also da, wo das Rollwerk jetzt drin ist, kennengelernt. Und ja, das war so der Beweggrund, wo ich gesagt habe, boah, ich habe eigentlich richtig Bock, dass diese Stadt sich hier nochmal wandelt, weil das ist, wenn man so von Paula, die erzählt aus Berlin, da... alles so ein bisschen zu groß und zu weit weg. Du hast halt hier den Vorteil, du bist in einer halben Stunde von Mainz nach Frankfurt gefahren, ja, oder nicht ganz, aber wenn es drauf anlegst, vielleicht schon über die Autobahn. Aber du hast auch verschiedene Möglichkeiten, einfach mit der Bahn oder auch mit dem Auto dann zu fahren. Das ist super geil vernetzt. Du hast hier mega viele Möglichkeiten und Rüsselsheim hat halt irgendwie die Qualitäten oder die Möglichkeiten von der Stadt, aber ist eigentlich ein Dorf. Ja, und das hat mich so nachhaltig nochmal so richtig beeindruckt, als wir so angefangen haben mit dem Rollwerk, wie die Verbindungen untereinander sind. Ich meine, ist jetzt schon Christian hier, war mit seiner Schwester in der Klasse gewesen. Weißt du das eigentlich?
Ja, du mit, du, ich habe jetzt gerade den Satz irgendwie versucht zu bauen, aber du mit meiner Schwester hier.
Genau, ja. Richtig. Ja, Christian war mit meiner Schwester in der Schule.
Du hast eine Schwester?
Ja, meine Schwester. Okay.
Das ist einfach nicht.
Die Sam, die hat witzigerweise, Sams Mann ist der Bruder von der Melli Gandöra.
Mhm.
Melli Gandöra ist meine Schwibschwägerin.
Ah doch, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, okay, es kommt alles wieder. Also du hast recht mit dem Dorfcharakter, auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt ist so ein bisschen vielleicht auch schon der Zeitpunkt auf jeden Fall schon überschritten fast, dass wir auch nochmal hier unseren Lieblingsstadt-Knopf drücken können.
Ich wollte im Grunde so auf die Frage mit, wie du Rüsselsheim beschreiben würdest. Das hast du jetzt einfach vorweg schon gemacht. Wunderbar. Gehen wir zu den Lieblingsorten. Genau, bei Benni ist es, glaube ich, ja.
Nein, Benni hat nicht geschrieben, es ist das Rollwerk. Das ist nicht dein Lieblingsort. Also es gehört dazu. Nee, Opel Altwerk steht da.
Ja, Opel Alt. Nee,
that's deswegen, not the aber das same ist ja. Thing.
Okay.
Also,
okay.
Führe aus.
ja, ich finde das Altwerk einfach mega inspirierend. Also, was so diese Atmosphäre, also damals mit dem Phonopop, was wir da in Zusammenarbeit mit dem Schlachthof Wiesbaden und also der Flo da gestartet hatte, das war einfach. Das war für mich als junger Mensch einfach so krass, auch schon zu sehen, was da einfach draus gemacht werden könnte. Und umso frustrierender ist dann natürlich, dass sei seit lange jetzt einfach nichts passiert. Also ich meine, jetzt so langsam passiert da ein bisschen was. Da war mir irgendwie klar, boah, das ist einfach so geschichtsträchtig und hat mich dann natürlich selber als Opelaner auch so ein bisschen verbunden, weil ich habe ja da auch 10 Jahre in dem Laden gearbeitet bei Opel und bin da selber durch die Pforte gegangen, durch den Haupteingang hinter zur Lehrwerkstatt oder als das noch Teil vom Opelwerk tatsächlich war, als er noch der Feuertner vorne drin saß und man seinen Ausweis noch vorne zeigen musste, als die Propeller AG unser Merchandise, Opel Merchandise Shop vorne, da wo die Motorworld jetzt drin ist. Also wie sich das aber auch alles wandelt und wer da jetzt alles drin ist und war und was da auch schon entstehen sollte oder auch langsam entsteht. Also das ist einfach so ein krasser Ort von Möglichkeiten und einfach geil, irgendwie, dass wir da ein Stück Geschichte mitgeschrieben haben. Ja, deswegen, ja, bei uns, ich sage immer, wenn die Leute bei uns ins Rollwerk kommen, da gibt es so eine Säule, wenn man in die Skatehalle reingeht, geradeaus, ist so eine Backsteinsäule mit Stahlummantelung, sage ich immer, auch zu den Kids, wenn wir irgendwie Skatekurse für Schulklassen oder so geben. Überlegt euch mal, wie lang diese Säule hier schon steht. Da wurde noch nicht mal mit Beton gearbeitet. Also die steht schon über 100 Jahre hier und war ja auch, ich meine, das ist Gebäude A1, ja.
Obwohl, mittlerweile ist es fast 100 Jahre, ja.
Genau. Da bist du natürlich der Experte.
Oder? Ja, du, da drüben auf dem Küchentresen, dieser Backstein, das ist ein Original Opel-Altwerk. Backstein.
Du hast das schon mal erzählt, aber das überrascht mich jetzt mal aufs Neue.
Echt? Ja. Warum steht er auf Füßen?
Ich wollte dem, also der wollte so ein kleines Podest haben, dass es nicht einfach nur ein Backstein ist, der da ist, und halt so kleine Füßchen, aber die werde ich, glaube ich, immer
noch. Der steht auch immer auf dem Küchentisch, abmachen. Also ja. Ist auch immer ein bisschen weird, wenn da nur ein Backstein läge wahrscheinlich.
Oben drauf liegen zwei Fliesen, die eine ist aus einem sehr alten Bad, irgendwo aus Donheim, und die andere ist aus dem Opel-Bunker, das ist Teil von der Requisite für Iron Sky, aber das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt.
Ja.
Die Story mit Iron Sky. Was hier halt so rumfliegt. Das ist genau. Historisch.
Dein Lieblingsort, du hast schon geschrieben, es ist ein bisschen kompliziert, oder nicht kompliziert, aber du weißt noch gar nicht genau, wofür du dich entscheiden sollst, weil du momentan noch nicht hier lebst. Richtig. Du hast drei Sachen aufgeschrieben.
Ja.
Willst du alle drei?
Ich weiß auch, was ich aufgeschrieben habe, aber eigentlich möchte ich es gerne ergänzen, beziehungsweise dahingehend, ich habe keinen Lieblingsort, sondern das machen die Menschen aus, mit denen ich an den jeweiligen Orten bin. Ob das jetzt im Rollwerk ist, ob das bei meinen Eltern im Garten ist, ob das in unserem zukünftigen Haus ist, ob es die Opelvillen sind oder der Festungsgraben oder ein Spaziergang mit irgendeinem tollen Menschen am Main. Das macht für mich die Stadt eher aus, weil meine Wahlheimat wäre es definitiv nicht.
Das hast du geschrieben und das hat mich deswegen habe ich gerade sehr lange darüber nachgedacht, während wir hier alle so Rüsselsheim-Schwärmerei betrieben haben. Deine Wahlheimat, was wäre denn deine Wahlheimat, wenn du es dir aussuchen könntest? Du bist so eine Reisemaus, gell?
Vermutlich Innsbruck.
Ist das so? Hast du da schon mal gelebt?
Nein.
Das scheint irgendwie so ein mystischer Ort zu sein. Die Melanie Gandira ist da ja auch.
Ja, also kann auch gut sein. Ich hatte mich für den Master tatsächlich dort auch eingeschrieben, ihn aber dann abgelehnt, beziehungsweise nicht weiter verfolgt, weil ich wusste, okay, du wolltest aus Berlin weg, weil du deinen sozialen festen Kreis irgendwie so vermisst hast und Familie, pipapo. Und dann habe ich gedacht, okay, 2 Jahre Innsbruck nochmal, willst du ein Auslandssemester nochmal irgendwo ganz anders machen, dann kommst du da gerade mal ein Jahr an, lernst eine Handvoll Menschen vielleicht kennen und gehst dann gefühlt irgendwie wieder. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber ja, Wahlheimat wäre auf jeden Fall eher was Richtung Berge.
Ist ja.
Und vielleicht, wenn ich in Innsbruck gewesen wäre, vielleicht wäre es mir dann auch too much gewesen, zu viele Berge und zu viele, oh, wo hast du deine Schito heute gemacht und wie hoch bist du geklettert und so, das wäre mir wahrscheinlich dann noch ein bisschen.
Gut, es hätte anders aussehen können, wenn vielleicht nochmal umgeschult wird auf Bergretterin.
Ja, das mache ich ja, wenn ich groß bin.
Da warte ich drauf. Das ist richtig cool.
Noch zu ergänzen, ich habe Ben ja dann nach meiner Berlin-Zeit erst kennengelernt, so richtig zumindest. Und das ist natürlich auch der Hauptgrund, also ich würde Ben niemals hier wegbekommen und meine Familie kann ich auch nicht in Sack und Pack packen und mitnehmen. Aber ja, deswegen haben wir unseren Horstbus ja, mit dem wir jederzeit an jedem Ort uns niederlassen können
und
unser Schneckenhaus dabei haben.
Wenn ihr nicht auf dem Trebo Open Air manchmal steht damit, ist das euer mobiles Zuhause quasi. Ja,
so ist es wirklich und das möchte ich nicht mehr missen.
Das glaube ich. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Rüsselsheim vielleicht gerade deshalb irgendwie dann auch ein guter Kompromiss ist, weil es so herrlich unaufgeregt ist irgendwie und auch einfach so durchschnittlich.
Definitiv. Und du hast hier lauter Möglichkeiten, wie Ben schon gesagt hat. Du bist ruckzuck irgendwie in Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt, in den Weinbergen, im Taunus. Also hast auch hier diverse Natur und diverse Städte, die alle für sich sprechen und ganz unterschiedlich sind. Deswegen finde ich, ist das hier ein absolut guter Kompromiss. Und wenn man Bahnfahren gewöhnt ist, was ich mein Leben lang irgendwie gewohnt bin, dann ist eine halbe Stunde Bahnfahren halt mal eben nichts. Deswegen habe ich mich mit dem Gedanken schon lange angefreundet.
Finde ich fair. Finde ich total fair. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, jetzt habe ich sie natürlich total vergessen und verbaselt. Wo ist es? Wo ist es? Ach, shit. Hä, bin ich doof? Das müssen wir rausschneiden.
Nee.
Doch.
Wir können einfach überleiten, weil aus dem Fragebogen habe ich eine Frage an dich, Paula. Irrationalste Angst, Klappstühle. Ach, ja. Was mich interessieren würde, ist es...
Ihr habt eure Fragebögen vorher nicht gesehen gegenseitig.
Nee. Nein, Ben wollte mir seine Antwort nicht
Meine fragen. Frage ist, das Durchbrechen oder das Zusammenklappen?
Das Zusammenklappen. Es ist aber gar nicht so irrational, weil sie ist...
Berechtigt
und real. Ja. Ich habe nämlich mit, war ich 16 oder so, es war mein allererster Gastrojob, in der Strandbar in Raunheim gearbeitet.
Ach du Schande.
Und an Vatertag hatte ich Schicht. Also nur komplett besoffene Männer am Tresen. Zu späterer Stunde kam wieder ein Mann und wollte sein 20. Bier gefühlt. Und irgendwann kam ein Schrei. Er hat das Bier auch von mir bekommen, obwohl er nicht mehr gerade stehen konnte. Irgendwann kam ein Schrei, wir brauchen Eis, eine Tüte mit Eis. Und dieser Mann hat sich selbst seinen Daumen oder Finger mit dem Liegestuhl abgesehen.
Nein!
Weil er sich rechts und links beim Hinsetzen festgehalten hat. Und ich habe nur einen Finger auf den Tresen bekommen. Und seitdem habe ich panische Angst, mich in...
Habt ihr Klappliegestühle im Rollwerk?
Ja, aber ich checke immer, ob sie eingerastet sind. Also für jeden überlebenswichtiger Tipp, checkt, ob diese scheiß Stühle eingerastet sind hinten. Das kann nämlich übel ausgehen.
Ja.
Egal mit welchem Gewicht, würde ich mal behaupten.
Ach du Kacke, okay.
Ja.
Ja.
Gut, faire Angst auf jeden Fall. Sehr spannend, dass deine irrationale Angst super deep ist. Ich habe es gelesen und dachte so, ach du Scheiße, was denn so ist. Deine irrationale Angst, magst du sie selber formulieren?
Ja, mach du. Ja, okay. Ich muss gerade selber überlegen, was habe ich denn gemacht?
Ist, dass die gesamte Natur miteinander kommuniziert, nur wir Menschen haben die Sprache verlernt.
Ja.
Oha.
Das ist,
wo kommt das her?
Ja, das habe ich mir auch gedacht. So.
Ja, ChatGPT.
Nein, ja, danke. das kommt tatsächlich aus meinem Studium. Weil ich hatte einen super inspirierenden Prof, der uns immer so ein bisschen geschickt hat, einfach mal rauszugehen, zu tanzen, zu singen, zu rufen und sich einfach mal die Zeit zu nehmen und sich eine halbe Stunde lang einen Baum anzugucken. Und da haben wir am Anfang auch gedacht so, boah, ey, du bist ein Spinner. Aber das ist wahnsinnig befreiend auch natürlich und hat mich damals irgendwie schon im Studium so auf den Punkt gebracht, ey, wie krass das wäre, wenn wir nur die Einzigen sind, die es nicht mehr raffen hier und alle drumherum sagen sich, Mann, sind die blöd, die Hunde sind die einzigen Deppen, die so ein bisschen Fans von uns sind. Und die dann sagen so, ach, die Menschen sind doch gar nicht so schlimm. Und der Rest der Natur sagt so, boah, hoffentlich ist dieses Virus bald vorbei.
Aber das ist ja, glaube ich, so ein grundsätzliches Thema, so Entfremdung von der Natur.
Ja.
Das finde ich spannend. Also hast du einen Weg, um dich wieder zu reconnecten? Ist das sowas, was du in deinem Leben versuchst, dann einzubauen? Oder ist das einfach ein Gedanke, den du manchmal hast und dann schnell wieder wegsortierst aus Angst, oder?
Nee, wir versuchen schon super viel in der Natur zu sein. Ich meine, ich sitze ja im Rollwerk super viel in der Bude drin, ja. Also es ist ja, man sieht mich da nur so einen Bruchteil manchmal, aber ich sitze da. Also manchen fällt es dann wirklich auf, die dann zweimal da sind und sagen, du warst doch heute Morgen schon da. Wenn es dann irgendwann mal nachts um eins ist, ja. Ja, und ich war dann immer noch da. Aber umso wichtiger, Paula, die zieht mich dann auch immer raus in die Natur, dass wir dann halt gerade mit dem Van, also mit unserem Horst, und muss natürlich ein Opel Vivaro sein, also darf ja keine andere Marke sein, als Rüsselsheimer und als Opler. Dass wir irgendwie auch Natur schätzen und erleben und für uns ist es ja die höchste Instanz, ja. Also
so. Kein Thema bei minus 9 Grad im Bus zu schlafen.
Ja,
warum auch? In den Frost an den Scheiben.
Es gibt gute
Das erdet Schlafsack. Auf jeden Fall immer. Ja,
das ist unser Mittel, auch um überhaupt diesen ganzen Wahnsinn tatsächlich so ein bisschen durchzuhalten, also dieses Pensum.
Das hätte mich sowieso interessiert. Ihr das seid ja schon ziemlich.
Wenn jemand eine Antwort hat, dann.
Ihr seid ja schon ziemlich lange ein Paar und. Du hast vorhin auch schon davon gesprochen, dass es einen Streit darum gab, ob das Kaffee jetzt Horst heißen muss und so weiter. Ich stelle mir vor, dass das sehr, sehr intensiv ist, gemeinsam zu leben, gemeinsam den Hausfrieden zu wahren und gemeinsam zu arbeiten und da irgendwie einen guten Konsens zu schaffen. Also wie schwierig war das für euch am Anfang, dieses Projekt? Rollwerk ist ja auch gefühlt groß geworden und hat naturgemäß sehr viel Zeit gefressen. Wie seid ihr zwischenmenschlich da klarkommen? Wie holt man sich da raus? Wie funktioniert man da weiter irgendwie als Paar? Das finde ich sehr spannend.
Ich glaube, wir waren einfach nur naiv. Jung und naiv. Und Corona geschädigt ein bisschen. Und für mich war es immer klar, also wir haben das Rollwerk gegründet, da war ich schon fest im Job, also es war nach meinem Master und so. Und ich habe das neben einer Vollzeitstelle abends, nachts, am Wochenende halt noch mit aufgebaut und geschreinert, gewerkelt und so, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Was es mit uns beiden bewirkt, glaube ich, haben wir uns beide nie wirklich vorab Gedanken gemacht. Das wäre auch ein bisschen dumm und wäre vielleicht auch nach hinten losgegangen, wenn wir es getan hätten. Und bis heute habe ich ja keine Hauptberufsstelle im Rollwerk, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und das könnte ich nicht, das habe ich bei anderen Menschen gesehen, wo es nach hinten losging. Oder du bist dann finanziell abhängig, beide vom gleichen Laden. Das ist blöd, wenn man zum Beispiel gekündigt wird oder sonstiges. Und deswegen ist es mir total wichtig, aber mein Leben lang schon. Wir sind ein Paar, aber wir sind nicht wir. Mhm. Also wir essen nicht das gerne und wir machen das und das am Wochenende, sondern ich mache das und Ben macht das.
Wobei?
Irgendwas anderes im Fragebogen geschrieben.
Genau, und ich muss gerade nochmal.
Also wir haben tatsächlich auch noch den Ruf bei uns, genießen den Ruf bei uns in der WG. Wir wohnen ja tatsächlich gemeinsam in einer WG, in einer Fünfer-WG. Und uns wurde immer nachgesagt, das ist angenehm mit uns auch als Pärchen, weil man unterhält sich trotzdem mit zwei verschiedenen Leuten und nicht mit einem Paar.
Das finde ich auch ganz beängstigend sonst.
Ja.
Ja, und ich habe jetzt schon Angst davor, wenn wir nur noch zu zweit wohnen.
Also die Überschneidungen gibt es schon, weil im Fragebogen habt ihr beide bei Guilty Pleasure. Also man hat ein bisschen ausführlich Süßigkeiten, alles deshalb gibt es zu Hause gibt's keine Süßigkeiten, nur Öko-Nachtzeug. Zum Beispiel Datteln mit Tahin. Und bei dir steht einfach nur straightforward Datteln mit Tahin. Also die Überschneidungen sind da. Ihr esst doch was gerne.
Ja, das ist korrekt, aber trotzdem bin ich immer noch Paula und ein Individuum und habe mein Leben, mein Studium, mein Beruf und möchte auch aktuell nichts anderes machen und das Rollwerk ist mein Hobby und die Gastro soll es auch bleiben. Und das mache ich aus Spaß und weil es ein Ehrenamt immer noch ist und da ist es schön, zusammenzuarbeiten, aber auch herausfordernd ab und zu und es gab nicht wenig Streitereien und die werden sich auch, glaube ich, durchziehen. Ja. Aber das ist alles überschaubar und ich glaube, wir haben da mittlerweile tatsächlich einen guten Weg gefunden, miteinander Paar und Arbeitskollegen klingt so hochgestochen, das sind wir nicht wirklich.
Nee. Also man muss auch sagen, das ist halt, das sage ich eigentlich jedem, der bei uns ins Rollwerk kommt, also erstmal Grundsatz Nummer 1, im Rollwerk geht es nicht ums Geld verdienen, hier geht es um Selbstverwirklichung und dann ist das halt auch kein Beruf da. Also das ist ein Sprungbrett, damit die Leute sich weiterentwickeln und sich selber fragen, was will ich denn eigentlich machen? Ja, und mal nach rechts und links schauen können, sich mit Leuten einfach zusammen über solche Themen unterhalten oder neue Connections irgendwie sich aufbauen, damit das passiert. Und und nebenbei passiert dann irgendwie noch so schöne Dinge, dass sich da Leute verlieben oder also das ist...
Das ist wahrscheinlich auch ganz normal einfach.
Also, ja, aber ein schönes Geschenk. Also wenn man da sieht, auch Pärchen, die dann irgendwie zusammenkommen, vielleicht wieder auseinandergehen und mit anderen vielleicht zusammenkommen, gibt es auch.
Das ist spannend. Es ist ein soziokulturelles Zentrum, das kann man nicht anders sagen. Es ist eine kleine Sozialstudie auch immer, wenn man da ist, habe ich das Gefühl.
Absolut, ja. Und ein schöner Experimentierraum, um mal so Gesellschaftssachen auszuprobieren, also so Mischtoiletten oder dass wir hier die Leute so ein bisschen natschen wollen hier. Probiert doch mal die Hafermilch, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Das ewige
Thema. Weniger.
Weil ich spreche das deswegen an, weil ich natürlich irgendwie auch auf dein schönstes und weirdestes Kompliment zurückgreife, weil dir mal gesagt wurde, wie schaffst du es eigentlich, so viele Stunden in einen Tag zu packen? Also Benni, wie schaffst du das?
Ich sitze mit dir genau den gleichen. Wir sitzen im gleichen Boot heute.
Ja, das stimmt, wir sitzen wirklich im gleichen Boot. Und dann, das ist eine Schlüsselszene, die werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Also du steckst wahnsinnig viel Arbeit da rein, das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Da jetzt morgen, also heute Aufnahmetermin Ende Februar, da jetzt morgen bei uns das Bel Air Helfertreffen ansteht, musste ich auch zurückdenken an unser erstes Bel Air Helfertreffen letztes Jahr im Rollwerk in diesem kleinen Kinoraum hinten drin, wo wir auch gerödelt haben und gesucht haben und dann, wo sind die Bierbänke und so weiter. Und dann kam irgendwann Basti vorbei und meinte so, ja, habt ihr schon mal irgendwie da hinten geguckt? Und dann, da gibt es hinter dem Kinoraum gibt es auch so wie so einen Vorhang, den man zur Seite ziehen kann, über die ganzen Bierbänke. Und da lagst einfach du. Und du hast geschlafen und wir haben die ganze Zeit dich gesucht und es war so, du warst völlig verklatscht und ich weiß nicht, wie lange du schon da warst. Das war so ein krasser Moment. Ich dachte, wie macht der das? Also das ist wahrscheinlich auch nichts, was man rückblickend so, also du weißt ja, wie sehr das wahrscheinlich auch an dir zerrt. So.
Ja, ja.
Aber das werde ich niemals vergessen und ich frage mich, ob Ehrenamt auch vielleicht, gutes Ehrenamt nur so funktioniert, dass man sich in den ersten Monaten, Jahren so selbst.
Dann habe ich schlechtes
zurückgestellt. Nee, ich glaube, du warst da schon immer sehr hinten dran, aber ich glaube, es ist nicht immer irgendwie eine Balance, weil man will ja auch, dass es funktioniert.
Mhm. Ja.
So, und ja.
Also das war auf jeden Fall nicht einer meiner Sternmomente.
Tut mir leid, dass ich den jetzt wieder rausgeholt habe.
Das wusste ich schon gar nicht mehr, das habe ich schon wieder verdrängt.
Das war krass.
Ja, auch einer der Momente, wo man natürlich als Paar dann, da wünsche ich dann natürlich, dass ich lieber zu Hause bin.
Brauchst du das? Also, oder?
Also, dass ich bei ihr bin auf jeden Fall.
Nee, dass du, also ja, auch natürlich, aber brauchst du das?
Ansage?
Ja.
Ja, auch ein bisschen tatsächlich. Also, ich habe mich da so mit der Skateschule in sowas rein navigiert, was man schon wirklich schon in eine ernstzunehmende Arbeitssucht irgendwie formulieren könnte. Also es ist nicht diagnostiziert, aber ich habe das dann schon für mich selber erkannt irgendwie, dass das auf jeden Fall bei mir ein Problem ist und dass es, ich habe es auch von allen Seiten gesagt bekommen, es ist viel zu viel, du musst mehr abgeben. Und
wie macht man das?
das größte Ding eigentlich, wenn man was selber aufgebaut hat, dann zu lernen, dass man nicht alles selber machen muss. Und das sagen so viele immer im Nachhinein, das muss man dann irgendwann mal lernen. Aber das ist ein fieser und harter Prozess. Und wenn man da mal durch ist, dann merkt man erst so, boah, krass, jetzt habe ich es verstanden. Ja, und also das ist witzigerweise wie ein Drop-in beim Skaten. Der kommt dir super, sieht super leicht aus, aber dann stehst du da oben und du kommst nicht rein und du denkst dir, oh, brichst dir alle Knochen. Und wenn du mal reingefahren bist, denkst du dir so, Mann, war ich blöd. Ja, warum habe ich das nicht vorher gerafft? Ja, und mir wurde im Verein halt auch oft nachgesagt, dass ich halt immer die Sachen so festgehalten habe. Und das hat natürlich auch seinen Grund gehabt. Ich wollte auch eine gewisse Qualität irgendwie da reinbringen. Ja, ich wollte, dass die Kinder nicht nur aufs Brett gestellt werden und dann so ein bisschen rumrollern. Ich wollte, dass die Freunde werden. Ja, das
Mausi!
Ich wollte, dass sie sich einfach...
Aber das verstehe ich.
Ja, dass sie da so ein bisschen mehr rausziehen. Und also bei mir selber, das einfach so ein Ding war, ich habe da so viele Freunde kennengelernt. Ich habe echt eine scheiß Schulzeit gehabt auf der Ebert damals. Und also da ging es bei uns halt ab auf der Schule. Und da war das einfach ein saugeiles Ventil, wo man dann so ein bisschen rauskam und ganz andere Ansichten und Menschen kennengelernt hat. Und das ist halt irgendwie cool, ja. Und man war halt auf automatisch, ich war wirklich jemand, der nicht viele Freunde hatte, ne? Und man hatte auf einmal so viele Freunde, auch wenn es nur Bekanntschaften waren, aber man war dann schon sehr dicke. Und das ist ein geiles Gefühl, einfach als junger Mensch, dass man dann in so einer Community irgendwie ankommt, in so einer Szene, wo man dann weiß, boah, ich kann mit dem, was ich gelernt habe, dann kann ich nach Amerika gehen und kann jemandem die Skater-Faust geben und der weiß direkt Bescheid, ich bin auch Skater. Ja. Das ist schon ein geiles Gefühl und was ich auch immer noch versuche, einfach den Kindern und Jugendlichen auch und Erwachsenen, also man glaubt gar nicht, wie viele Leute auch Erwachsene jetzt dann mal skaten lernen wollen. Ja. Also letztens hat unser Architekt, der uns jetzt im Rollwerk mitbegleitet, der Georg Otto, der hatte einen Skatekurs bei mir gehabt.
Echt?
Mit seiner Tochter, ja. Richtig cool.
Witzig. Der Georg Otto hat das schönste Büro der Welt.
Ja, wirklich.
In dem Haus, wo...
In dem Haus.
Ja, in dem Haus. Oh Gott. das Mozarthaus.
Ah, oh ja. Ja. Ah, ja, ja, natürlich.
Ja. Ja. Das ist ein richtig krasses
Haus. Ich freue mich auch immer, wenn wir eine Besprechung machen.
Richtig cool. Aber ich finde das, ja, also das, ich habe dich nur so angeguckt, als du gerade gesagt hast, dass Erwachsene auch skaten lernen können. Das könnten wir mal machen, als Selbstversuch.
Dass wir skaten? Mhm. Ja. Ja.
Ja, und du sagst ja, du meinst nein.
Ja, du, die Angst, die Panik in deinen Augen.
Morgen sind wir ja da.
Ja, guck mal. So ein Zufall. Ach ja.
Mit Blick auf die Zeit, weil wir haben ja noch.
Wir haben wie immer alles am Ende und unsere
neue
guten
Staffel
Vorsätze
und dann alles super und
direkt
dann,
über Bord
wir freuen
geworfen.
Uns ja. Ihr habt uns was mitgebracht.
Ja.
Wollen wir erstmal.
Ja, die Sachen holen, glaube ich.
Erstmal die Sachen holen und dann arbeiten wir das so nach und nach ab.
Genau, wer aufstehen will, steht auf und bewegt sich. Und ansonsten reden wir noch ein bisschen über Skaten. Also ich muss da sagen, ich. Also ich will nicht sagen, ich kann Skateboarden, weil ich kann nicht Skateboarden. Ich kann ein bisschen Longboard fahren, aber ich finde das immer bemerkenswert, wenn Leute so Tricks machen und irgendwelche Halfpipes runterfahren und so. Das würde ich mich, glaube ich, vielleicht irgendwann mit sehr, sehr viel Vorbetreuung trauen. Aber ich bin einmal richtig, richtig krass hingefallen auf dem Longboard. Das war der eine Tag, wo ich keine Schützer anhatte. Mhm. Und seitdem halte ich es eigentlich wie Paula, dass ich auch mit Schützern fahre. Aber woher kommt das, dass man sich so uncool vorkommt dann immer?
Ach, weil du vergleichst dich, glaube ich, einfach nur. Und das ist das Problem. Weil bei diesem, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du mich jetzt eben angeschaut hast mit Skateboarden. Also so diese Phase mit hier Tony Hawk Underground, also auch immer nur Gaming. Und dann auch, das ist so ein bisschen zusammengefallen mit meiner Schwester, die dann eben immer am Löwenplatz da mit den Jungs abgehangen hat. Und dann hatte ich irgendwann mal, glaube ich, meine Eltern so ein bisschen dazu gedrängt, dass wir dann in Wallau beim Toys R Us so ein Skateboard geholt haben. So, und das war halt... Ich weiß nicht, warum. Es war sackenschwer, das Ding. Und dann drehst du das irgendwann um, dann steht halt drin, ja, eigentlich auch nur zum Rollen. So, also nicht, keine Tricks.
Es war ein Spielzeug
also,
quasi. Auf eine, oder,
also es ist quasi, es wäre noch nicht mal leicht genug gewesen, dass ich als kleiner Fritz da irgendwie so die Kraft drauf kriege, dass jetzt das Board mal abheben lässt. Und dann stand es halt, ich glaube, es steht immer noch irgendwo rum. Und da war das dann so ein, da hat es dann auch irgendwie nicht mehr so die Motivation gepackt.
Hat es damals schon das Rollwerk gegeben?
Ja, ja, aber dann nicht halt mit dem Board halt.
Nee.
Aber was
das,
ich
mal, noch?
Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Es kann sein, dass er mittlerweile schon weggewandert ist. Was ich immer gerne gemacht habe, ist Inliner.
Ja, ich auch, aber nicht die Halfpipe runter.
Ja, nicht die Halfpipe,
so
aber mal so ein bisschen durch die Gegend.
Über einen glatten Weg.
Möglichst ja, und viel so. Ja. Ja, so Schutzkleidung weiß ich nicht. Also, es fängt ja schon beim Fahrradhelm an.
Ja,
true. Hast du ein Problem damit?
Hm? Nee, ich, also
du, ich habe
mittlerweile
nie einen Fahrradhelm gesehen.
So. Ich habe auch keinen. Das ist ja das Ding. Ich nehme jetzt.
Wir kaufen uns mal zusammen. Wir gehen mal zusammen shoppen.
Wir gehen
mal. Ich brauche nämlich auch einen
Fahrradhelm. Ja.
Ich muss auch sagen, das ändert was, wenn du einen coolen Helm hast. Wenn du einen Helm hast, den du dir selbst ausgesucht hast und den du irgendwie geil findest.
Und das ist, glaube ich, das Problem mit Schutzkleidung. Auch mit den Schonern, allem Möglichen, wenn das...
Ja, es ist halt immer so ein Zeichen von Schwäche, so ein bisschen, dass man sich so denkt. Nein.
Ich glaube, das ist so ein Kindheitstraum.
Ja, also ja, das ist auf jeden Fall.
Natürlich dann immer die hässlichsten und klobigsten und...
Ja, Zahnspange, alle Schützer dran.
Auch das Stahlkorsett. Genau. Und dann.
Hier hat sich der Tisch für uns gefüllt. Ich bin gespannt. Hier sind verschiedene Dinge. Womit fangen wir an? Wir müssen erstmal überhaupt noch ein Geräusch machen.
Genau.
Okay.
Das ist was zu trinken.
Getränk. Was habt ihr mitgebracht?
Erstmal brauchen wir Gläser.
Aha, okay. Was für Gläser? Ist das Durst?
Ich dürfte Schottgläser benutzen.
Schottgläser, okay.
Das ist nur eine kleine Flasche.
Okay, also hier gibt es wieder eine Auswahl. Okay,
Ja, da sind wir auch ein bisschen eigen. Ben wollte mir nichts verraten. Er wollte auch alles alleine mitbringen. Kein
wir sind
gemeinsames
zwei unterschiedliche Menschen. Ich will es nochmal unterstreichen.
Ja, also dementsprechend gibt es zwei Getränke und zwei Gastgeschenke.
Das finde ich total gut. Ja. Okay.
Womit legen wir los?
Welcher Drink-Mensch möchte denn anfangen?
Wir hatten jetzt so viel. Also mach du mal.
Ich fange an. Ich habe Kombucha mitgebracht. Man kennt es, aber in Deutschland ist es nicht sehr verbreitet, meiner Meinung nach. Und es ist einfach ein geiles Getränk. Es ist fermentiert. Ich habe es, jetzt muss ich sagen, am Anfang meiner Schwangerschaft in mich reingekippt.
Muss ich sagen, ja.
Und nach ein paar Monaten mal gegoogelt, ob ich das überhaupt trinken darf. Und dann festgestellt, da ist immer Alkohol drin.
Stimmt, da ist so ein Restgären.
Jetzt habe ich viele Flaschen zu Hause, weil wir haben auf dem letzten Trip nach Spanien mit dem Bus das Getränk so ein bisschen für uns entdeckt. Oder ich, wie mehr.
Und in Südamerika vor allem.
Südamerika gab es viel letztes Jahr, genau. Und hier in Deutschland gibt es irgendwie eine Sorte nur zu kaufen.
Die mit dem Pfeil und Bogen gefüllt. Diese typische Kombucha.
Ja.
Aber die schmecken alle nicht so geil.
Ja, und dort haben wir verschiedenste Sorten getestet. Und ja, irgendwann fallen die Flaschen tatsächlich und ich kann sie immer noch nicht trinken.
Okay. Ich brauche nur drei Schottgläser. Okay.
Also nie Schluck nehme ich.
Dann stelle ich es wieder hin.
Okay. Das ist jetzt.
Man sagt ja so.
Also Ingwer und Zitrone.
Geil.
Importiert aus Spanien.
Perfekt für die Grippezeit jetzt.
Ja. Ich bin froh, dass der Termin heute stattfindet. Ne? Also, weil so viele liegen flach und.
Genau. Ich habe auch noch eine Mandelenze.
Ah, schön. Ja. Also zum Thema Kombucha kann ich noch was sagen. Ich war Ende letzten Jahres in Maastricht im Urlaub und. Wir waren dort unter anderem auch in einem Sterne-Restaurant. Das klingt viel krasser, als es sein muss. Es war total schön und total, also verhältnismäßig down to earth. Und da gab es eine alkoholfreie Weinbegleitung, also eine alkoholfreie Getränkebegleitung zu den Menüs. Und da gab es unter anderem, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Kombuchas. Und zwar, das war krass. Also da habe ich das auch zum ersten Mal, habe ich mir gedacht, ah, geil, das kann ja richtig gut schmecken. Mhm. Also, ja.
Man kann sie auch selber machen, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Auch nicht drum.
So Kulturen oder so, ne? Chin-Chin.
Chin-Chin.
Ja. Geil. Ich liebe das ja sehr. Ich finde das irgendwie, also dieser vergorene, das klingt jetzt so negativ, dieser leicht versäuerliche Geschmack, finde ich total toll. Was ist das denn für einen
Firma? Das macht es besser, das Konbiotics ist groß geschrieben.
Ah ja, genau, das ist gesund.
Das ist gesund.
Das ist gesund.
Das ist auch noch ein kleiner
Darm. Ja, deswegen dachte ich mir ja nichts dabei. Es ist gesund und auch das kann man aber mitnehmen, gibt es hier nicht so viel.
Und okay.
Fast alkoholfrei.
Ja, also ich
ist nicht ausgewiesen.
Steht das denn, wenn man eine Banane isst, hat man mehr Alkohol zu sich genommen wie bei der Flasche.
Richtig.
Aber ich bin...
Doch, unter 1,2%. Hier steht, contiene trazas de Alkohol.
Ah.
Mhm. Aber es ist nicht dieses Zeichen drauf, was man sonst so kennt. Ja, geil. Vielen Dank. Darf ich mir da noch was nachschenken?
Ja.
Natürlich.
Das ist mega lecker. Okay. Was hast du mitgebracht, Benni?
Das meistgetrunkene Getränk aus dem Rollwerk tatsächlich. Und dazu gibt es noch eine coole Geschichte. Als wir das eingeführt haben, das gab es einen ganz interessanten Wandel im Rollwerk, in der Belegschaft. Es wurde tatsächlich in der Aufbauzeit und auch im ersten Jahr sehr viel Bier getrunken. Ja. Und irgendwann mal haben wir die Paulaner Spezi eingeführt. Und die Paulaner Spezi, die hat alles abgelöst. Also seitdem muss ich auch sagen, sind wir, es sind so viele Leute, die einfach auch ein anderes Bewusstsein zu Alkohol irgendwie bekommen haben, dass sie dann gesagt haben, boah, so eine Spezi ist eigentlich pep grad viel geiler. Ja. Und geht so bei einer, wenn wir jetzt dann, wir haben ja öfters dann mal so Arbeitseinsätze oder wo wir dann wirklich sagen, okay, komm, Leute, viele Hände, schnell das Ende.
Das ist mein Lieblingsspruch von dir übrigens. Immer wenn ich den in der Rollwerkgruppe lese, ich war auch die Paula.
Ja, die böse Paula aus dem Rollwerk.
Paula ist gefürchtet im Rollwerk. In ihrer strengen Art. seitdem ist das eigentlich so, dass absolute, das geht immer, geht einfach immer, ist natürlich babsüß, ist super viel Koffein drin, also auch eigentlich alles andere als gesund für den Körper.
Ach, wir haben ja ein Kombucha vorher getrunken. Das pegelt sich aus.
Ja, Gläser.
Geil, ich liebe Spezi. Aber ich muss auch sagen, ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm und ich gebe es zu, ich bin eigentlich so ein blaue Spezi-Kind.
Ja, yeah. Ich liebe auch die Spezi aus dem Rind, also die Original-Spezi.
Ist das was anderes? Also diese, ja, das die ist blaue, das ist doch die blaue Spezi, oder?
Genau, ja.
Die ist von was ist denn das? Das ist einfach, die heißt...
Also die heißt auch...
Die mit Spezi den einfach. Zwei Kreisen, glaube ich.
Genau.
Ja, also da ist so Orangenblüte irgendwie noch drin, habe ich das Gefühl, dass da irgendwie... Aber das ist hier vielleicht, nee, das ist hier nicht drin. Auf jeden Fall, die finde ich auch gut. Und irgendwie war das so ein... Spezi ist so für mich das... das ist so ein Radausflug-Getränk. Ich bin mit meinen Eltern früher immer mit dem Fahrrad, wohin bin ich denn da? Prost. Gefahren, irgendwo im Wald auf jeden Fall. Nicht die Odenwaldhütte, sondern irgendwas anderes. Und da durfte ich dann Spezi trinken. Und das war mir ein richtiges Highlight.
Ja, bei mir jetzt nur bis zur Sprite gelangt.
Ja, das ist... Spezi war immer so dieses, weil Cola durstest du nicht?
Richtig, genau.
Aber das ist doch genauso scheiße.
Ja, natürlich. Das war auch unser Cola-Kompromiss.
Vor allem, da gehst du halt auch immer ins Restaurant, bestellst dann als kleiner Bub, bestellst du eine Spezi und weißt ganz genau, hinterm Tresen wird die gemischt.
Genau.
Da ist es nicht gekauft, da hast du dann die Cola mit drin.
Ja, und wir haben so ein bisschen den psychologischen Effekt tatsächlich, weil das hier eine Bierflasche.
Ja.
Meinst du, dass es damit zusammenhängt?
Ich glaube schon, ja. Dass man,
weil es ist ja wirklich eine hässliche, braune Glasflasche.
Richtig, also.
Aber das Etikett ist halt super kultig. Die Farben sind nice.
Aber hat auch so ein bisschen 90er-Touch, oder?
Ja, die
oder
Farben 80er. Sind so Instagram-Logo-Farbverlauf-Farben auch. Mhm. Also vielleicht ist das irgendwie auch ein Highlight. Kommt das aber dann diese hässlichen Bierdeckel. Ja. Diese Bier, wie heißt das, Kronkorken da aus dem Biergarten. Ja, es ist schon, glaube ich, ein Kultgetränk. Ja.
Ich habe eben nochmal geschaut, die andere ist von Krombacher. Also die blaue.
Echt? Ja. Also nee, auch ein Bierhersteller.
Die wurde tatsächlich erst aufgekauft. Die haben sie jetzt gekauft.
Okay, dann war es...
Ja, ich mache mal direkt noch eine auf. Ja.
Ich glaube, das reicht mir aber auch, weil ich hier völlig überzuckert bin. Ja. Geil, vielen Dank.
Dann gehe ich nochmal in die Recherche.
Also den Computer,
um mal einen Fun-Fact rauszuhauen. Wir haben gestern mal geguckt. Wir haben ja einmal im Monat haben wir immer mit unserem Team unser Active Meeting. Also alle, die sich gerade aktiv am Geschehen im Rollwerk beteiligen. Da haben wir eine Besprechungsrunde. Und da hauen wir jetzt mal am Sonntag so ein paar Facts raus. Es wurden allein jetzt im Februar, und der Februar ist noch nicht ganz zu Ende, 112 Spezi gekauft.
Am Tresen?
Am Tresen. Und ich würde mal behaupten, Paula kann da wahrscheinlich besser die Zahl sagen, dass das Team wahrscheinlich genauso viele auch trinkt.
Also das Teamgetränk, okay, sehr schön.
Ja, wirklich.
Sweet. Ich hatte noch eine Rückfrage. Wir haben gerade schon über das schönste Kompliment gesprochen. Paula, du hast aufgeschrieben, und das muss ich dich jetzt mal fragen. Paula, du bist ja gar keine richtige Frau. Was?
Ja, ich musste auch überlegen, was ich da jetzt reinsetze. Mir ist tatsächlich nichts Besseres eingefallen, aber das war von einer Kommilitonin damals im Bachelor. Sie hat das irgendwann mal gesagt, aber sie war auch so das typisch klassische Mädchen mit immer Handtasche und lackierten Nägeln und immer hübsch gemacht. Ich habe mir in meinem Leben gefühlt 5-mal die Nägel lackiert und trage auch keine Handtasche. Und sie hat das irgendwann mal so scherzhaft zu mir gesagt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber so nebenher gesagt, ja, du bist ja auch keine richtige Frau. Und fand ich erst so, oha, krass, danke. Aber gleichzeitig auch so, ja, weil das bin ich. Also ich packe halt auch gern mal an und schleife irgendwas ab oder ziehe ein Rollwerk hoch oder repariere mal eben mein Fahrrad selber oder so. Das hätte sie damals zum Beispiel jetzt nicht gemacht, aber...
Aber ich finde gerade das, was du jetzt, was du gemacht hast, das ist doch eine richtige Frau.
Richtig.
Ja. Das ist,
also, in meinen Augen auch. Aber deswegen fand ich so
positiv
und negativ gleichzeitig.
Ich dachte erst, es kommt von einem Kind, das Zitat.
Nee. Nee. Ja, tatsächlich nicht. Nee.
Das macht es irgendwie auch krass. Wild, okay.
Und das fand ich irgendwie, ja, hat anscheinend doch irgendwas hinterlassen bei mir.
Boah, ey, ja. Richtige Frau, richtiger Mann. Schwieriges.
Ja. Vor allem heutzutage. Und ich meine, das ist 12 Jahre her, glaube ich, als sie mir das gesagt hat.
Also manchmal, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich vergesse manchmal, wie alt wir alle sind. Ja. Wir sind doch eigentlich alle irgendwie Anfang 20.
Ja.
Ja.
Oder? Also ich, manchmal denke ich, es geht vielleicht nur mir so, aber ich weiß ich nicht.
Willst du das ernsthaft noch sein?
Nee, auf keinen Fall. Aber ja, manchmal vielleicht schon. Aber wenn du so Sachen sagst wie, ja, da hast du eine Dekade gearbeitet oder das war vor, weiß ich nicht, das war 2016. 2016 in meinem Kopf ist vorgestern.
Ja.
Oder
ja.
So vor 2 Jahren, ja. So ungefähr. Ja. Ich finde, Zeit ist ein krasses Konstrukt. Also das vielleicht ist jetzt auch nur spricht nur die Spezie aus mir, aber
schon. Ich hab eben nochmal geguckt, also Brauhaus Riege, ne? Ich will es ja richtig stehen lassen. Also Brauhaus Riegele und es wurde wohl, also in den 50er Jahren, und es wurde wohl am Anfang auch als Bier betitelt oder irgendwie, oder als Bier quasi verkauft in irgendeinem Kontext. Ja. Zu dem Alter, das hatte ich gestern tatsächlich. ich fange einen neuen Job bald an. Und da war jetzt so gestern so ein bisschen Absprache und alles Mögliche. Und dann, wann geht es denn jetzt genau los? Und ich habe dann diese Nachrichten hin und her geschrieben und dann alles wunderbar abgeklärt. Und dann dachte ich mir hinterher nochmal so, Moment, Mann, das ist eigentlich auch so weird. Das, so dieses Gefühl, du nimmst das jetzt einfach auf und das passiert jetzt so. Und dann denkst du mir auch, das hättest du dir, du bist doch auch erst Anfang 20, jetzt kommst du in so eine Position und...
Nee. Manchmal finde ich es fahrlässig, dass wir so Sachen machen dürfen.
Dass man erwachsene Dinge
macht. Das ist fahrlässig. Wer hat das erlaubt?
Oh Mann, aber dann lese ich Lifehacks und denke mir wieder, naja, gut, wir sind auch wirklich, also das passt eigentlich dazu. Wir haben hier nämlich, also du hast einen sehr Erwachsenen und du hast auf so eine Art, du hast so eine Art Light-Version. Also eigentlich habt ihr fast das Gleiche.
Ach Mann.
Aber in Abstufungen. Möchtest du loslegen?
Bei dir muss ich fragen, wie kommt man da drauf? Und bei dir muss ich fragen, wie schafft man das? Also, was mich eher interessiert, Paulas Lifehack ist Essen vorkochen. Wie? Ich krieg das nicht
plant.
Hin. Also, oh nee, das, da bin ich
was
raus.
Was anderes habe ich nicht gelernt. Studiert. Und,
Paula hat Zeitmanagement erfunden.
Das ist wirklich.
Davon hast du ja keine Ahnung, habe ich gelesen.
Genau.
Zeitmanagement.
Das stand auch irgendwo noch.
Nein, aber es erleichtert so vieles und ist so viel sparsamer. Man muss nicht ständig irgendwo hinrennen und irgendwas Ungesundes.
Was machst du da so? Was preppst du da so?
Ben.
Die gute alte Buddha Bowl. Also es gibt jeden Abend, kommt unsere Mitbewohnerin, Alessia kommt um die Ecke oder auch Tessa und sagt, boah, wollt ihr das nicht auf Instagram irgendwie machen? Das sieht so schön aus. Und Paula macht das einfach für sich, immer das Essen einfach schön, weil das ja, kann ja auch Spaß machen. Und bereitet sich das dann schon für die Arbeit irgendwie am nächsten Tag vor, macht sich dann abends schon mal ein Smoothie für Frühstück und so.
Erleichtert einfach vieles.
Ja.
Hast du dir das selber beigebracht?
Ich verstehe nicht,
oder?
Warum das Menschen nicht immer machen. Und immer irgendwie.
Weil manche Menschen nicht so weit in die Zukunft planen.
Manche Menschen.
Was ich immer gemacht habe, seit ich mich selbst versorge, glaube ich.
Ja.
Okay. Ja, ich glaube, alleine wohnen hilft einem schon auch in vielen Dingen.
Voll.
Manche Menschen, manche
weil
andere Menschen.
Jetzt alleine? Weil alleine habe ich noch nie gewohnt.
Aber für dich, also du musst dich selber versorgen.
Genau, dass du quasi eigenverantwortlich aussiehst, genau. Ja. Dass niemand für dich versorgt. Manche andere Menschen machen anders Meal Prep. Du zum Beispiel.
Das ist ein Lifehack, den habe ich mir tatsächlich bei Paula, während sie ihre Portion vorbereitet hat, so ein bisschen selber reingedichtet, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist praktisch. Warum hat da noch keiner dran gedacht? Und den habe ich tatsächlich erst so vor ein paar Monaten irgendwie entdeckt, weil Paula, es gibt in Mainz bei uns um die Ecke gibt es einen fantastischen Bäcker. Was ist mir der Name entfallen?
Bäcker Vetter?
Der Vetter, genau, danke. Und er hat einfach richtig geiles Brot und da muss man wirklich sagen, da gönnt man sich mal ein Brot, weil das ist auch sauteuer. Aber
nein, es ist nicht sauteuer, sondern angemessen.
Angemessen, genau, richtig.
Es ist angemessen immer noch teuer. Handwerk, ja, was da verkauft
wird. Absolut. Und die sind auch immer super ausverkauft, also die schaffen es da auch wirklich, vergrößern ihren Laden nicht, weil sie es einfach nicht brauchen, weil sie so sagen, okay.
Da stehen immer die Leute Schlange.
Die Sonntag nicht aufhaben.
Ja. Und das ist direkt bei uns bei der WG um die Ecke. Und Paula holt da Brot, schneidet sich das schon mal in Scheiben, aber selber, weil der Service kostet extra da.
Nee, den gönne ich mir so.
Den gönnst du dir manchmal. Und friert dann die Scheiben ein, was ich super smart schon mal finde. Und ich habe mir gedacht, okay.
Geil. Oh Mann, heute halt kein Videopodcast leider. Keine Gesichtsausdrücke. Ja, okay.
Und wenn man dann einfach zwei Scheiben Toast oder Brot dann zusammen einfriert, immer so in Päckchen und die dann in so einen Toaster rein, in ein Toasterfach passen die dann rein. Und dann kannst du dann kannst vier Brote auf einmal dann toasten und du hast eine krosse Seite. Und eine Seite, die ist genau in der richtigen Temperatur, dass da Butter für ein Nutella-Brot oder für irgendwas anderes auch schmieren kannst.
Das hat mich wirklich geflasht, als ich es gelesen habe. Also es ist sehr pragmatisch auf eine Art. Ich habe es noch nicht so ausprobiert. Ich habe aber auch überlegt, in meinen Toaster passen, glaube ich, keine zwei Scheiben aneinander in ein Fach. Oder?
Ich weiß, hast du normalen Haushaltstoaster? Wie dünn sind diese Brotscheiben?
Also man muss ja immer überlegen, das geht ja mit
einem Feder zusammen. Nein, nicht hintereinander, sondern so. Steckst du sie nebeneinander?
Ja, ja, schon, ja. Aber auch das ist ja schon so dick.
Ja, ja, oder? Aber du hast ja schon ein ziemlich weites Fach und wenn du den Taster von deinem Toaster oder...
Ja, da geht es nochmal auf, aber in meinem Kopf ist das Fach von dem Toaster so breit wie ein Toast, aber ich glaube, das stimmt nicht.
Nee.
Okay. Also wenn es zusammen... Genauso
dick wie hast du nicht einen Toaster hier?
Ich habe einen Toaster hier.
Das passt ja so ein bisschen an die Toastscheibe an. Also,
ja, ja, da, okay. Aber das ist eigentlich ziemlich genial. Andererseits finde ich...
Trockenes Brot schmeckt scheiße. Auch schon einen Tag später.
Ja, auf jeden Fall. Andererseits finde ich immer geil, wenn beide Seiten getoastet sind von einem Brot und dass man so die so drüber kratzen kann, ja, über das Krosse. Kannst aber ich probiere das mal aus. Genau, über das Karzerogene. Genau. Sehr, sehr schön. Die anderen Sachen liegen jetzt hier schon auf dem Tisch. Ja. Deswegen würde ich fast sagen, wir packen aus. Die mitgebracht. Was sind das für Sachen? Jeder von euch hat unabhängig mitgebracht, ne?
Ja, ja, aber meins ist recht unspektakulär. Das kennt ihr nämlich schon.
Ach, echt?
Oh. Mach du mal, Christian. You do the honors.
Das hier.
Okay. Ich nehme es einfach schon mal an mich.
Okay, gut. Also wir haben hier einmal...
Erst das Unspannende und dann kommt das
Spannende. Das ist Unspannende?
Ja. Oder wo willst du wissen, dass mein Spannend ist?
Also wir haben hier ein größeres Päckchen. Ich kann das einfach aufziehen. Ah, okay. Das ist verpackt in einer... Ich dachte erst schon, du hast eine Thermoskanne, die du nicht brauchst. Na gut. Geil. Oh, neue Kombuchas. Verschiedene Sorten.
Ich weiß nicht, ob du jetzt so auf den Geschmack gekommen bist.
Nee.
Das macht nichts. Ich nehme die mit. Die sind super. Oh, und die sind auch noch hier super green.
Ja,
kann man das trinken? Ist das, denkst du...
Das war unsere Lieblingssorte tatsächlich.
Ah, geil. Okay. Ja. Weil voll oft so... Weiß ich nicht, was ist da drin?
Ich fand die alle gut,
aber... Spirulina, das mag ich gerne.
Außer das Rote.
Was ist Pepino?
Gurke.
Pepino ist Gurke?
Nee.
Ja, das ist ja mal mega geil. Nice. Und die sehen auch richtig cool aus.
Ja, ja. Spanisch kennst du.
Ja, ich traue dir.
Geile Flaschengröße. Ja. Vielen Dank.
Ist kein Restabfall hier. Aber ich sag, wenn es euch schmeckt, dann...
Ja, das ist super geil. Ich liebe das.
Pepino.
Ein sehr gutes Gastgeschenk.
Und... Spirulina.
Spirulina, ja, das ist so ein Algending.
Ja. Mhm. Pepino.
Sehr gesund.
Also du musst ja irgendwas, wenn Pepino Kiwi ist, und sowas willst.
Klingt für mich irgendwie Pfeffer, aber das ist, glaube ich, nicht. Ja. Pepino klingt nett, das klingt aber eher wie so ein Name.
Doch, Gurke.
Echt? Okay, wild. Okay. Was hast du da? Christian packt einen kleinen braunen Umschlag aus, der mit einer total schönen Jute-Kordel zugemacht ist.
Riech mal an dem Papier, bitte. Riecht es verraucht?
Wie viel Jahre?
Ein wenig.
Oh, oh Gott! Das riecht ein bisschen nach Schimmel, oder? Es riecht alt, können wir uns darauf einigen. Dreck.
Also das Papier ist tatsächlich aus dem Rollwerk. Wir haben so eine gigantische Papierrolle bei uns stehen.
Echt?
Und die,
wisst ihr, wo die herkommt? Also die war da schon drin?
War da schon benutzt drin.
Oder zum Verpacken?
Ich weiß es nicht. Und der Inhalt ist auch aus dem Rollwerk.
Warte mal, das hat...
Das war's für dich, ja?
Warte mal, das...
Christian.
Das ist... Warte mal, das war da, hat doch irgendwo war das schon. Das kam schon mal vor.
Schon gesehen, gell? Es war das interessanteste Fundstück, aber unbrauchbarste Fundstück, was wir gefunden haben.
Du musst mal beschreiben, was es ist, weil ich sehe es nicht.
Es ist ein Reisepass oder ein Pass aus Mexiko.
Ach, krass.
Und in Venezuela Stempel, was ist das nochmal, Venezuela?
Also ich höre das zum ersten Mal, ich habe noch nie was von diesem Grundstück gehört.
Wo war der doch?
Kann ich das
also ich erinnere mich, glaube ich, dran, Griechenland auch nochmal.
Und das lag da einfach rum, oder?
Aber der lag irgendwann mal, irgendein Gast hatte das mal vergessen, das Teil, ist entwertet.
Das ist ja fantastisch.
Ja, ja.
Den Mann gibt es ja wirklich. Ja. Vielleicht auch nicht mehr.
Aber auch sehr reisefreudig, weil da sind ganz schön viele Visa-Stempel hinten drin.
Das ist ja irre.
Ja.
Das ist einfach Mario Aerofilo.
Lag der einfach am Tresen rum? Oder? Weil ich meine, ich habe den mal gesehen.
Ja, kann sein. Ich glaube, ich habe ihn dir mal gezeigt.
Ja, dann war es so.
Gefunden wurde, ja. Christian,
gucken, was das ist ja total cool. 88 zuletzt unterwegs gewesen, der Mann. Alter!
Es hat gerufen.
Richtig cool. Das ist doch total, da schlägt doch dein Geschichtswissenschaftler-Dings, Historiker-Herz.
Jetzt diesen Menschen ausfindig machen oder
ja, nachfahren. Guck mal, darüber kannst du einen Roman schreiben. Ich finde es schon eine harte Sache, seinen Reisepass zu verlieren, oder?
Der ist ja ungültig, ne?
Also er ist ungültig gemacht auch.
Ungültig gemacht, da ist ein Stempel drauf.
Aber warum? Guck mal, das muss man jetzt rausfinden.
Ja.
Ja.
Christian, das ist...
Ja,
das ist
gut, deine Chance. Dann geht's ab.
Für Roman schreiben und groß rauskommen. Sehe ich dich auf jeden Fall. Oh Mann. Ich wollte noch eine Sache ich wollte dich noch fragen nach deinem, wir haben vorhin schon zu den Datteln mit Tahin kurz gesprochen und du scheinst ja offensichtlich sehr gut zu seinem Essen vorbereiten auch. Wie machst du diese, also sind die gefüllt oder dippt ihr die da rein oder? Ja. Okay, also ganz.
Hätten wir auch mitbringen können eigentlich, ne?
Ja,
wenn wir es gewusst hätten, dass wir es beide angeben. Ja, ist einfach geil. Also gute Datteln und gutes
Wo Tahin. Kauft ihr gute Datteln?
Ja, die mit Jules sind alle gut, finde ich. Mhm. Aber die kaufe ich selten, weil sie wirklich teuer sind.
Beim Türken gibt es tatsächlich richtig geil.
Ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, türkischer Supermarkt vielleicht irgendwie.
Ja.
Gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Sorten. Genau.
Okay, so nicht so schlecht aus.
Ja. Aber das ist, ich hatte Tahin tatsächlich nie auf dem Schirm und habe das erste Mal bei meinem Mitbewohner, bei Max gesehen. Der hatte damals mit unserem anderen Mitbewohner, mit Matti, die hatten sich ein Brot damit geschmiert und da habe ich gesagt, sag mal, esst ihr da Erde?
Ja, weil schwarzer Tahin war.
Das war crunchy. Schwarzer Tahin kenne ich gar nicht, aber es gibt auch ja auch schwarzen geil. Sesam, ist ja klar.
Ja, ja, ja.
Ah, ich kenne nur helles aus normalen weißen Sesamsamen.
Solltest du das unbedingt probieren?
Wo kriegt man denn schwarzes Tahin? Im Bio-Supermarkt?
Auch.
Ja.
Okay.
Alnatura.
Also heute habe ich viel gelernt, auf jeden Fall.
Wir machen das jetzt einfach mal so für die perspektivisch für die erste Rückblicksfolge. Haben wir nämlich
Zeit. Wir holen Datteln, wir holen Tahin. Das fände ich richtig geil. Und Toast.
Und Toast.
Und dann essen wir das da drauf.
Cool. Jetzt müssen wir aber nur noch hoffen, dass jetzt in den kommenden 8 Folgen nichts mehr mit Essen kommt.
Ja, genau. Jetzt können wir euch die ganze Zeit beim Schmatzen zuhören. Oh ja, guter Tipp.
Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende und wir beenden die Folge mit Musik, oder?
Wir machen Musik zum Schluss.
Fände ich, glaube ich, schön.
Jetzt hätte ich beinahe falsch gedrückt.
Aber war richtig, oder?
Das war richtig, ja. Ja.
Guck mal.
Ja,
unsere Gäste haben wie immer das Erstvorrederecht. Ihr dürft anfangen. Was habt ihr mitgebracht an Musik?
Musik?
Ah, ja.
Der beste Song der Welt.
Der beste Song der Welt.
Du hast was aufgeschrieben. Also.
Ja, ich habe auch was aufgeschrieben. Und ich musste auch gerade. Für mich ein Song, der wirklich sehr bewegend ist, weil es irgendwie auch mit einer freundschaftlichen Geschichte zusammenhängt, die dann sehr dramatisch dann auch auseinandergegangen ist. Also ein Kumpel von mir oder auch von uns aus der Skate-Szene, Lukas, hatte sich damals das selber das Leben genommen und die Band hat uns damals begleitet, irgendwie da, dadurch das irgendwie so durchzustehen. Und mindestens in 1000 Jahren, das ist Kunst, mindestens in 1000 Jahren.
Von Frittenbude.
Von Frittenbude, genau. War auch geil gewesen, als das erste Mal auf dem Trebo Open Air Frittenbude war schon mal auf dem Trebo Open Air, aber jetzt vor 2 Jahren war nochmal Frittenbude da. Da war das auch sehr bewegend irgendwie, weil man dann echt viel damit verknüpft und es passt so schön irgendwie bei uns auch mit rein. Also egal, was man irgendwie anpackt und irgendwann mal sagt man dann drüber, boah, was war das für ein Geschenk und was war das für eine geile Zeit, was war das für ein Kunststück, ja, was man da irgendwie gemeistert hat und lässt einen dann auch so ein bisschen immer wieder drüber nachdenken. Oder dadurch fällt es mir auch immer leicht, dann zu sagen, egal wie lange das mit dem Rollwerk irgendwie mal gut gehen sollte, letzten Endes zählt ja das, was wir dann an Zeit zusammen irgendwie da hatten und welche Momente wir miteinander teilen mit den Menschen, die wir da kennengelernt haben oder mit denen wir da zusammen waren. Und egal, ob es jetzt schlecht ausgegangen ist oder gut ausgegangen ist, am Ende war es auch trotzdem eine schöne Zeit und eine prägende Zeit.
Mhm. Ist cool, weil es ist kein trauriger Song per se. Es ist eigentlich ein ziemlich lebhafter, bewegter Song. Was packen wir von dir auf die Playlist?
Mr. Brightside von The Killers.
Peak Millennial.
Ja, schon, ne? Also jeder aus unserer Generation kann dazu tanzen und mitfeiern. Und ich habe da tatsächlich zu dem Song ganz viele schöne Momente einfach direkt im Kopf mit tollen Menschen. Und unter anderem unser Hochzeitsfestival.
Da hat das ist die krasseste Geschichte der Welt.
Real geschnitten und dieses Lied hintergelegt, was einfach wie die Faust aufs Auge passt und irgendwie jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich an den Tag, das Wochenende.
Um das nur minimal zu kontextualisieren, Paula und Benny haben geheiratet, aber niemand wusste es. Also, ihr habt ein Festival gemacht und alle eingeladen und dann war es gar kein Festival. Also es war schon ein Festival, aber es war sehr viel mehr als ein Festival. Genau, also das war krass. Ich war leider nicht dabei. Ich konnte nicht. Aber das, was ich gehört habe, war irre. Gut.
Mach du.
Ich, okay. Ja. Mein Vorsatz für diese Staffel ist, meine Songs so ein bisschen an die Leute anzulehnen, die hier sind. Wenigstens so ganz latent, thematisch. Und ich habe einen Song dabei von OPM. Heaven is a Halfpipe. Den ich so in meiner, ja, also ich war nie irgendwie so skatemäßig unterwegs, aber ich fand das immer cool. Und dieser Song kam raus und ich habe mich immer sehr cool gefühlt, weil ich den so mitsingen konnte. Und weiß ich noch, dass ich im Keller bei meinen Eltern, da ist so ein Teppichboden gewesen, dann habe ich so dazu getanzt und so. Also das sind so Erinnerungen, die ich daran habe. Und natürlich waren auch die Skater-Jungs in unserem Jahrgang immer alle super. Das waren so die Helden. Matthias Wischermann war in meinem Jahrgang und den fand ich auch total cool. Und mit dem verbinde ich dieses Lied auch so ein bisschen. Genau, und das finde ich ist eigentlich ein ziemlich geiler Song. Ich habe zwischen dem geschwankt und zwischen dem von deinem Jugendcrush, ja. Skaterboy von Avril Lavigne, aber ich habe dann doch Heaven is a Halfpipe genommen. Was hast du dabei?
Wir hatten zusammengesessen in Vorbereitung für diese Staffel und dann hattest du nämlich geäußert, die Songs so ein bisschen auf die Gäste anzupassen. Meine Worte waren, oh nee, es ist mir zu kompliziert. Jetzt habe ich es einfach grob gemacht. Und zwar, als ich die Fragebögen gelesen hatte und bei der Frage überhaupt keine Ahnung von, hat Paula nämlich geschrieben, Kinderserien auf Super RTL aus deiner Kindheit. Wenn ich es mir jetzt so recht überlege, passt diese Verknüpfung überhaupt nicht so 100%, weil das, was ich, worauf ich anspiele, bei Kika gelaufen ist. Aber ich nehme von Nina Chuba Glatteis, damit es nicht Wildberry Lillet ist, sondern Glatteis. Und einfach nur, weil das so ein Nina Chuba war bei den Pfefferkörnern. Nicht mehr die Generation, die ich geschaut habe, aber sie war bei den Pfefferkörnern. Und das ist hoch anzuwerben.
Das ist wahr.
Und jetzt macht sie gute Musik.
Das ist die Generation vor Fiete und Jam. Und
ja, Fiete war die erste Generation.
Das war die beste Generation.
Das war die
meine.
Ja. Auch.
Das hätte ich nämlich fast als Crush aufgeschrieben.
Ja. Oh mein Gott, ja, das kann ich nachvollziehen. Den fand ich auch gut. Ja. Ah, witzig. So schließt sich der Kreis. Guck mal, hast du direkt
antizipiert. Es hat wunderbar funktioniert.
Ja. So, wir gehen raus so langsam. Ich muss noch einmal zurückkommen auf den Zeitungsartikel von 2016. Paula hatte ja sowieso schon gerade das angesprochen. Und Benni, du hast damals 2016, da wart ihr da schon zusammen?
Nee.
Ja, genau. Da gab es ja noch gar nichts irgendwie in die Richtung. Ja. Damals hast du dich schon mit der Frage beschäftigt, willst du in Rüsselsheim mal ein Kind großziehen? Kannst du die Frage mittlerweile beantworten?
Ja, ich kann so beantworten und ich würde sagen, ja, es ist auf jeden Fall, die Stadt ist auf dem besten Weg, dass es ein schöner Ort wird und ist auch mit einer der wichtigsten und größten Bewegpunkte eigentlich, warum ich da auch so vehement mit drin hänge und sage, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir Rüsselsheim ein Stückchen schöner machen oder die Leute einfach die Stadt mehr schätzen oder schätzen lernen wieder. Es ist einfach ein schöner Ort, hat viele schöne Ecken und du kennst noch besser hier in Rüsselsheim. Also das ist, ja, das hat Qualitäten, das wird ja auch so oft immer gesagt, steckt so viel drin, aber irgendwie schafft es nicht, diesen Ruf abzuschütteln. Und mittlerweile muss ich echt sagen, freue ich mich, dass wir unsere Kinder hier dann irgendwann mal großziehen oder jetzt das Erste, was unterwegs ist, von dem wir nicht wissen, was es wird.
Ein Mensch.
Ein Mensch, ja.
Ein Skater, maybe. No.
Vielleicht. Ganz andere Interessen, ist auch egal. Ja, aber so oder so, dass man einfach in der Zeit, wo man hier ist, so viel wie möglich dafür tut oder wenn man auch die Macht hat oder die Möglichkeiten einfach hat, irgendwas zu bewegen und das fängt im Kleinen dann einfach schon an, dass man das halt auch tut. Ja. Und
nicht nur babbeln, sondern machen.
Genau. ein sehr guter Schlusssatz. Und ja, damit gehen wir raus, ne? Vielen Dank, dass ihr da wart. Richtig schön.
Sehr,
sehr intensives Gespräch. Ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir sind bei gut 2 Stunden, kann es sein.
Ja, aber wir sind...
Ach ja, aber das ist ja immer auch, so. Wir haben ja auch noch irgendwo ein bisschen...
Und das sind noch 2 eigenständige Menschen. Genau. Die dann beide ihren Teil erklären und erzählen müssen.
Ein sehr guter Staffelauftakt.
Ja.
Crazy. 41. Folge. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und...
Schön, dass ihr jetzt mal da gewesen seid.
Genau.
Das werden wir jetzt, glaube ich, jede Folge einfach immer wieder wiederholen.
Ja, die Leute.
Jetzt kommen die Leute, die...
Also alle Leute, die bisher da waren, sind super geile Leute. Aber ich freue mich jetzt... Also ich freue mich einfach, dass wir überhaupt Leute herholen können. Wie geil ist das?
Ja.
Sehr geil. Christian, watchst du gerade die Zeit oder was?
Ja, ich glaube, ich hatte mal so einen Zeitpunkt, aber jetzt habe ich einen...
Ich glaube, du kannst einfach an.
Steilzeit, Rüsselsheim im Podcast, ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main.
Wir können es noch.
Gar nicht verlernt.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.